damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hallo und frohes Neues.
Frohes Neues, wenn man das noch sagen darf. Ja.
Wir sagen das jetzt einfach. Hallo. Ja. Na, wie geht's euch?
Ja.
Seid ihr auch geil?
Ein bisschen. Aber so wir reden so viel über Tote heute.
Gerade, naja, wir reden ja über tote geile Leute.
Ja, das stimmt. Als sie noch lebendig waren.
Ja, und viel also. Sex hatten. Ja, ein bisschen geil.
Ja, oder zumindest viel darüber geredet.
Viel erfunden haben. Aber das ist, das kenne ich. Also dieses Lügen und, also andere nennen es Lügen, ich nenne es ja unterhalten, genau. So ein bisschen ausschmücken, ja. Weil das macht eine Geschichte erst richtig rund. Genau.
Ist mir
das
noch nie aufgefallen. Nee.
Insofern bin ich da total heute im Thema.
Ja.
Und ja, ein bisschen geil. Aber bevor wir über unsere Sexualität sprechen, dachte ich, dass wir vielleicht die HörerInnen mitnehmen auf eine kleine Retro-Reise über den Jahreswechsel. Wie
ach so,
war
ja,
denn? Wir
ach
haben
so,
ja noch ja. gar nicht über den Jahreswechsel.
Ja.
Wir nobody haben noch cares.
Nicht, ja, oh, das stimmt, do. Ja, stimmt.
Nein,
wobei bei Barbie war ja nun unter dem Blick der Öffentlichkeit hat sie ja die letzten Wochen verbracht, quasi.
Jetzt war das so.
Ne?
Gut. Ja. Wenn Monat. Du das sagst.
Doch.
Also, nein, Barbie also erstmal war ja waren überall. Wir schön auf dem Land, ne? Über ja, da, Weihnachten da,
da,
und Silvester.
Da war keine Presse dabei. Ausnahmsweise.
Darf ich das trotzdem erzählen?
Deswegen darfst du es erzählen.
Das war total ja schön. Wir waren da in diesem Haus und das ist jetzt wirklich kein, also ne, wenn man sagt, meine Freundin hat ein Haus auf dem Land, das klingt immer sehr, ja.
Meine Eltern und auch, ich weiß, was es für
das ist es halt überhaupt nicht. Ne? Das ist ein altes Fachwerkhaus in so einem Dorf, der eigentlich, naja.
Ist es halt immer noch das Land. Namen,
das Kaff, genau. Und das ist alles unspektakulär, aber die haben das halt irgendwie ganz süß renoviert so. Also so ein altes Fachwerkding. Hat halt einen Kamin, so einen uralten, der funktioniert und das ist eigentlich das Hauptding. Alles andere fällt so ein bisschen auseinander. Die Küche ist aus den 70ern, aber ist Bums. Bei dem Herd muss man immer so ein bisschen, mit wenn man Sachen in den Ofen muss ja. immer Glück haben. Entweder verkohlt oder noch gefroren. Nee, aber das war total schön. Ich habe wahnsinnig viel gelesen zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich habe, glaube ich, ich hatte 6 Bücher dabei und habe 5, glaube ich, gelesen. Also es war wirklich doll. Zwischendurch waren wir so spazieren. Um uns rum war Hochwasser. Überall war Hochwasser, nur bei uns irgendwie nicht. Und das war wirklich total schön.
Super.
Mir ist es richtig
ich
gut gegangen,
als ich zurückgekommen bin. Ich höre die ganze Zeit Musik.
Vielleicht solltest du dich mal untersuchen lassen. Ach,
nee,
der Fernseher ist noch
auch
an.
Musik, ja. Das ist der Doku-Channel mit irgendwelchen
Insekten. Gehst du den mal bitte ausmachen, Tatjana? Ich weiß nicht,
wie der ausgeht.
Boah, mit der Fernbedienung, die in dem grünen Sessel liegt.
Gut.
Okay. Da, wo ich drauf gesessen habe?
Nee, ist hier vorne in dem.
Ist ja,
auch schön.
Stimmt.
Der sitzt am nächsten an der Tür und sagt, gehst du den mal bitte ausmachen? Wow. Ist schon voll in seiner Rolle. Erzähl doch mal von dir, mein Schatz. Ach so, nee, genau. Und DragCon. Ja, genau. Ich war bei der DragCon.
Ja, dann,
genau. Ja. DragCon. Ich, also ja.
Das, also sag mal, das ist eine Messe für Drag Queens.
Also genau.
Da kann man Perücken von Katy Bam kaufen.
Zum Beispiel. Genau, da kann man Drag Queens kaufen.
Aber vor allem kann man, es ist halt ne, entstanden durch den Hype rund um RuPaul's Drag Race, hat Ru die erste, ich glaube in L.A. gemacht und dann, weil das ein Riesenerfolg war, dann eine in New York noch hinzugefügt und dann die dritte ist jetzt einmal im Jahr in London. Das war jetzt die dritte in Folge in London, war das dritte Jahr. Und da haben eben alle großen Stars von Drag Race haben da einen eigenen Stand und da kannst du halt Fotos mit denen machen und kaufen und ne, so ein Meet and Greet quasi, kannst Merch von denen kaufen, Shirts und was weiß ich was und dann treten die da auch noch auf ne, der Rest, man kauft sich dann ein Ticket und läuft da halt rum und wenn du dich dann halt anstellen willst, man steht da manchmal sehr, sehr lange, je nachdem wie populär die Leute gerade sind, dann Wahnsinn. Machst du das eben.
Bei wem waren die Schlangen am längsten?
Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich kaum auf der Fläche war.
Okay.
Ich bin,
du hast gearbeitet.
Also, naja, ja auch,
ja.
Aber erzähle ich gleich noch. Und seit, ich weiß gar nicht, jetzt auch seit 3 Jahren filmen sie eben noch auf einer Extrabühne Bring Back My Girls, das ist so eine quasi Reunion zu Reunion, die normalerweise moderiert wird von T.S. Madison, die ja eine Ikone ist mittlerweile, die auch eine ehemalige Sexworkerin, mittlerweile halt so eine Fernseh-Internet-Ikone, jetzt auch auf dem neuen Beyoncé-Album gefeatured worden ist und so, also she's a Superstar. Und die hostet das quasi und dann kommen halt Queens aus verschiedenen Staffeln zu einem Panel zusammen und sie stellt dann halt nochmal so die juicy Fragen und die Fans können Fragen stellen und so, das ist ganz cute. Da habe ich die Folge moderiert für das deutsche Franchise alleine.
Auf das Deutsch?
War, Nee, auf Englisch.
Auf Englisch.
Das war der Samstag dann. Und am Freitag bin ich da einfach diesen Pink Carpet gelaufen mit den ganzen Queens. Das ist so, also es gibt ganz am Morgen gibt es die Eröffnungszeremonie, wo sie das Band zerschneiden. Das ist aber schon um 8.30 Uhr oder so. I couldn't do that. Aber der Walk ist dann, glaube ich, um 10 oder 10.30 Uhr. Und das ist halt insane. Ne?
Und die Leute sind ausgerastet.
Und ich, also ihr kennt mich, ich habe durchaus Momente von Illusions of Grandeur und so. Ich bilde mir schon manchmal was ein. Aber damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich habe wirklich gedacht, da sind ja hunderte von Queens, die da diesen Carpet langlaufen. Ne? Hunderte Staffeln, zig Staffeln. Und die großen Stars liefen relativ am Anfang und dann ganz am Ende liefen die ganz großen. Aber so zwischendrin, und wir waren natürlich zwischendrin, war dann die Stimmung schon so ein bisschen abgeebbt. Ne? Und du bist ja Backstage hinter so einem Vorhang und wirst da so nach und nach durchgeschleust und wartest, bis du dann da raus kannst. Und dann wird der Name aufgerufen. Und vor uns waren, glaube ich, die belgische Staffel oder die holländische oder so. Und da gab es kaum noch Publikumsreaktionen. Mhm. Also da haben die Namen gerufen und keiner hat mehr geschrien. Und da habe ich gedacht, naja, das wird jetzt bei uns auch so gute Nacht.
Ja.
Und komm da raus und die schreien meinen Namen. Und ich, also sagen meinen Namen laut. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie viel Resonanz da war. Ich vermute nicht so viel. Aber dann läufst du halt diesen ganzen Carpet lang und von der Seite jubeln sie dir halt zu und machen Fotos und was weiß ich. Und dann gab es halt ein paar Stellen, wo die richtig ausgerastet sind, also richtig laut geschrien haben und
schön.
Das, ja, das war aber auch ganz schön crazy. Also ich
ja, aber schön.
Am Anfang war ich total so geflasht, dann musste ich ein bisschen heulen, ist ein bisschen Tränen gekommen auf der halben Strecke, weil es mich echt überfordert hat.
Ja, glaube ich.
Und dann kommst du hinten raus, bist fertig mit dem Carpet, kommst raus, dann hat mich gleich so ein Handler geschnappt und hat gesagt, ja, Michelle Visage macht hier das Live vom Pink Carpet, die will dich interviewen. Dann gehst du in eine neue Reihe, musst dich da wieder anstellen, stehst dann nochmal 10 Minuten und ne, ist alles live, sagen sie dir auch vorher nochmal, ist alles live, also denk dran, was du sagst. Ich sehe, okay. Und dann gehst du da raus, die drückt dir ein Mikro in die Hand und dann geht's sofort los. Die hat sich auch erinnert, dass wir uns kennen, das war alles ganz süß. Also ja, und dann, egal wo du, also ich bin dann da raus und ich hatte ja dann an dem Tag eigentlich nichts mehr vor. Ne? Ich hatte keinen Stand, ich hatte keine Termine, ich dachte, ich laufe da so ein bisschen rum und guck mir das mal alles an. Das ging aber gar nicht, weil sobald du irgendwo auch nur, also ne, dich auch haben Leute klar. sofort erkannt und sobald du nur ganz kurz innehältst, bildet sich sofort so eine Schlange. Stehen sofort Leute und vor
was
dir.
Was möchten die dann?
Autogramme, Fotos machen, dir sagen, dass du toll bist, dass du einen super Job gemacht hast, dir irgendeine persönliche Geschichte und
warum
erzählen.
Warum hast du bis 18 Uhr da gestanden?
Weil das irgendwann zu viel war für mich.
Okay.
Ich bin da ja, also ich überhaupt nicht undankbar. Ne? Ich bin super dankbar, dass die alle gekommen sind und dass die alle das Geld ausgegeben haben und sich die Mühe gemacht haben und dass die mir überhaupt Sachen sagen wollen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich war einfach überfordert. Ne? Das war einfach viel zu viel.
Ja.
So. Und dann bin ich ins Backstage.
Was für Leute kaufen diese Karten? Wer
ganz ist unterschiedlich. Da? Also es ist älter, als ich es erwartet habe, weil in Amerika weiß man ja, sind es ja hauptsächlich so 12-, 13-Jährige mittlerweile. Und das war ganz quer gemischt. Also ganz viel andere Drag Queens, schwule Jungs, super viele Frauen und Mädchen einfach aus allen möglichen Backgrounds. Ganz viele Leute, die eben, ich glaube, auch Angehörige haben so, aber es ist nicht so ein Betroffenen-Treffen, sondern eher schon, also es ist sehr viel Liebe in dem Raum einfach für die Kunstform.
Ja.
Das hat man gemerkt. Also ja, das war Wahnsinn.
Das glaube ich.
Im Hotel halt auch, ne? Es sind alle Queens, die da sind, sind eigentlich in einem Hotel und ich meine, stell dir das mal vor, das ist so ein normales Excel irgendwas, Messehotel.
Heaven für Tops.
Und Alter, dann, nein, würdest du dich wundern. Und dann ist das halt bevölkert nur mit kreischigen Drag Queens und ihren kreischigen Begleitungen. Ja. Und die sind halt, also ich meine, nur Narzissten auf Alkohol, kannst du dir vorstellen. Die ganze Hütte ist nur ein einziger Schrei und Quiek. Und ich bin da immer nur so durch. Und überraschenderweise erkennen die mich dann auch, also die anderen Queens auch und auch out of drag irgendwie. Nikki Doll war zum Beispiel, hat mich gleich gesehen, oh my God, you are we come here. Mit der habe ich ganz lange gequatscht. Aber egal, wo du hinguckst, ich bin ja so ein religiöser Fan dieser Show und egal, wo du hinguckst, überall stehen Superstars. Ich weiß gar nicht, wie man das Leuten erklären soll, die nicht in so einer Blase so besessen sind von irgendwas. Aber das ist, als würdest du Backstage bei den Golden Globes sein oder bei den Oscars. So, ne? Egal, wo du hinguckst, da steht ein Star. Überall. Und das Crazy ist, die wissen, wer du bist und reden mit dir.
Wer so lange im Geschäft ist wie du.
Du hast immer noch nicht verstanden, dass du jetzt eine von ihnen bist.
Ja. Doch, das sollten wir aber sagen. Mensch, Paul.
Das habe ich gerade gesagt, glaube ich.
Alles gut. Also wir gönnen es dir und wir gönnen dir eine zweite Staffel und gönnen dir all das, was noch kommt und freuen uns, wenn wir zwischendurch die Brotkrummen deines Ruhms mit auflecken dürfen.
Krummen und Opera.
Ich lecke hier, überhaupt nichts.
Das wollen wir doch mal sehen. Ja. So, jetzt du. Erzähl. Wir sind froh, dass du lebendig wieder da bist.
Ja, ich auch. Ich habe ja so ein Talent, mir so Leute und Orte auszusuchen. Unbewusst.
In diesem Tatjanas neues Buch ankündigen, Katastrophen,
Todessehnsucht heißt das. Einfach eine Todessehnsucht.
Nein, ich war in Südägypten zum Tauchen und das heißt, ich war eigentlich die meiste Zeit unter Wasser, was sehr schön war und da kann man auch nichts falsch machen, dahin zu fahren. Da ist auch kein Krieg und die Leute sind sehr froh, wenn jemand kommt und man gönnt ihnen wirklich jeden Touristen, weil sie sehr nett sind. Außer man gerät an einen sich als Tauchlehrer ausgebenden, ich würde mal sagen, so Fixer, Hustler, wie nennt man sowas? So ein Stehaufmännchen von der Straße, der mit mehr oder weniger illegalen Methoden sich als Tauchlehrer ausgibt und an den man den gerät, so wie
ein es denn mir
passiert ist. Genau, die ersten 3 Tage war ich an so einen richtigen Gangster geraten, der natürlich kein Tauchlehrer war, aber trotzdem getaucht ist. Und ich habe ja nun schon ein bisschen Erfahrung und habe dann gemerkt, dass da alles Mögliche nicht stimmt dran und der hat mich auch so richtig ausgenommen und dann habe ich gedacht, nee, aber ist egal, der ist arm und der kriegt jetzt sein Geld für 3 Tage und dann habe ich gewechselt und war an einer richtig guten Tauchschule und hatte auch noch 3 sehr, sehr schöne Tage an der richtigen Tauchschule. Und habe ganz viel unter Wasser gesehen, was ich sehen wollte. Es war richtig schön. Bloß leider die Seekuh, die einzige, die da irgendwie scheinbar nachmittags um 4 zum Grasen zu den Seegraswiesen schwimmt, die kam nicht an dem Tag, als ich da auch schwamm. Aber sonst war es richtig schön, außer
dass dieser Ort. Also gab es nur eine Seekuh.
Auch es gibt eine Seekuh im Süden Ägyptens, die da angeblich lebt, ja.
Ja, aber Schatz, wenn du da tauchst, tot. Ist doch da schon eine.
Nee, die lebt noch, aber ja.
Paul.
Nee, ich bin da, als Seekuh bin ich da nicht zu identifizieren, weil die sind groß und noch größer.
Manatees.
Noch ein bisschen dicker, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Ort war die Überraschung, weil Ort ist übertrieben. Es ist eine Ansammlung aus Bauruinen, die nicht fertig geworden sind, durch verschiedene Krisen, die das Land Ägypten seit 2008 hat. Und insofern lebte ich in einem nicht fertigen Apartmentkomplex in kilometerweit nur Baugerüste und halbfertige Häuser und große Erdhügel und Schutthaufen, die bevölkert sind inzwischen, mangels Personen, von Hunderudeln. Wilde Hunderudel, die sich die ganze Nacht von einem Hügel zum anderen anbellen.
Romantisch. Und
wenn man wagt, sich zu zeigen, weil ich bin ja doch in diesen Ort gegangen, um wenigstens mal einen Kaffee zu trinken oder irgendwas zu finden, was ich alles nicht fand. Die verfolgen dich dann und die zerfleischen sich auf dem Weg untereinander und versuchen dich zu zerfleischen. Die ganze
Schön, also Zeit. Was man so möchte im Urlaub. Ich sag ja, doch Todessehnsucht.
Aber was eben auch ganz rührend war, immer ein Hundeskelett kommt und beschützt dich. Also ich hatte immer irgendeinen Hund, der kam und sich vor mich gestellt hat und die anderen so zähnefletschend weggebissen hat und immer dafür gesorgt hat, dass ich alleine war. Und der ist auch anders gegangen. Der ist dann so wirklich noch Schwänzchen ein bisschen höher in die Luft, Kopf noch ein bisschen aufmerksamer. Der ist so richtig stolz vorangeschritten und hat mich beschützt. Und das war jedes Mal ein anderer Hund, aber es war immer einer, der mich beschützt hat. Und das fand ich ganz originell.
Das ist toll.
Das habe ich noch nie erlebt.
Das ist wirklich
dass
toll.
Die so selber sozusagen einen abkommandieren, der dann für den armen Menschen hat, dafür sorgt. Achso, und dann gibt es natürlich eine Hundelady, auch eine Deutsche, die seit 20 Jahren da scheinbar diese Hunderudel füttert und alle Ägypter hassen diese Frau, weil die natürlich wollen, dass diese Hunde erschossen, vergiftet, das ist ja wirklich also eine Plage. Mhm. Und die füttert die da und kümmert sich und dann als sie mich gesehen hat, haben wir ein bisschen gesprochen und so weiter und dann hat sie gesagt, ich darf mich da nicht mit ihr sehen lassen, weil sie wird in diesem Ort gehasst, aus den und den Gründen und so. Ich konnte es nachher verstehen. Also wäre ich Ägypter, würde ich auch ausrasten.
Ne, ich meine, die müssen ja auch Kinder anfallen und so, das ist ja auf gar keinen Fall sicher.
Nee, es ist also wirklich richtig, 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 richtig viele Hunde.
Wilde also wärst Hunde. Du Ägypter, würdest du dich auch hassen?
Wäre ich Ägypter, würde ich jemanden hassen, der Hunde mag und da Hunde streichelt und Hunde verhätschelt.
Ich verstehe.
Ja, würde ich, glaube ich, tun. Naja, das war so sozusagen über der Wasserlinie war es aufregend, unter der Wasserlinie war es sensationell schön und insofern war es eine ganz tolle Woche für mich.
Schön.
Ja.
Super. Wir sind froh, dass wir dich wieder haben in einem Stück.
Ich hatte auch keinen Sex.
Nicht angeknabbert. Naja, ist ja vielleicht auch nicht so schlimm.
Naja. Ist mir aber auch noch nie passiert.
Eine Woche keinen Sex, ist Tatjana noch nie passiert.
Nee, in Ägypten, also ich bitte dich, da hat es 20 Minuten gedauert, bis du das erste Mal
angesprochen worden bist. Ja,
ich war the golden boy.
Ja.
Die Zeiten sind vorbei, Leute. Ja. Die Zeiten sind vorbei.
Goldene Meere, golden boy.
Inzwischen, ja, der goldene Reiter.
Goldene Schindmeere.
The golden pensioner.
Aber gut, was soll's. Ich mach das jetzt mit Truman Capote. Ich lüge mir das Leben schön.
Ist das neu?
Wow.
Auch 2024 wird so.
Ja, ich habe nicht viel zu berichten.
Apropos Lügen, erzähl mal.
Ich habe nicht viel zu berichten, weil ich zwischen zwei Dingen, die nicht stattgefunden haben, den Jahreswechsel und den Beginn des neuen Jahres verbracht. Aber eigentlich wollte ich, weil ich da schon lange nicht war und da immer mal wieder hin wollte, 8 Tage nach Hawaii fliegen. Das fand dann aufgrund eines Vulkanausbruchs in dem Ort, wo ich hin wollte, nicht statt. Man vergisst immer, dass das auf Hawaii auch geht mit den Vulkanen. Und dann wollte ich eigentlich zum Liebsten nach Prag und der Liebste kriegte dann aber Corona und war auch nicht besuchsfähig und deswegen bin ich schön in Berlin geblieben und hatte es hier auch nett und war in ein paar Ausstellungen und ein bisschen im Theater und so. Nichts Bemerkens- oder Sensations- oder Berichtenswertes.
Na Mensch.
Gut, dann zum Thema.
Ja, zum Thema. Also wir reden ja heute über drei Männer, die sich alle kannten, sich Zeit ihres Lebens mal links oder rechts blickend gehasst haben, sich aber auch lieb gehabt haben, die alle gleichzeitig Karriere gemacht haben und zwar sehr, sehr große.
Ja.
Und die heute
die Welt geprägt haben, alle mit ihrem Werk.
Genau, die Welt geprägt haben in ihren jeweiligen Gattungen und die alle schon tot sind.
Und alle homosexuell
waren. Und alle homosexuell, sehr homosexuell. Ja. Naja, also ob die Person, über die ich rede, homosexuell war, darüber reden wir nachher nochmal. Aber jedenfalls hat er viele
Männer beglückt.
Yes. Und der Grund, warum wir das in dieser Folge machen, ist, dass es eine Serie gibt von dem bei uns meist sehr kontrovers diskutierten Ryan Murphy, der ja mit Feud Staffel 1 etwas gemacht hat, was wir alle sehr geliebt haben, nämlich die große Hassliebe oder eher Hass zwischen Joan Crawford und Bette Davis zu zeigen und nachzuerzählen. Und in Staffel 2 widmet er sich eben diesen drei Männern, nämlich,
naja,
vor allem zwei davon, ne?
Ja. Er widmet sich eigentlich
nur einem.
Einem Mann, die anderen beiden kommen so nebenbei vor, weil zwischendurch muss nochmal alles, was in Hollywood über 50 ist und weiblich, noch ein bisschen arbeiten. Weil eine dieser Personen, nämlich Truman Capote, über den Tatjana reden wird, hatte in den 50ern, 60ern und 70ern in New York ein Netzwerk von älteren und auch nicht so alten heterosexuellen Frauen, die er The Swans genannt hat und die alle, die mehr oder weniger Chefin der High Society waren.
Das war die Ostküstenelite sozusagen, das alte Geld aus, was für The Gilded Age gibt es ja, diese Serie, da sieht man die Omas von denen sozusagen und in den 60ern waren das die It Girls der alten reichen New Yorker
The Society. The Ladies Who Lunch.
Genau,
quasi.
Genau. Und die waren seine, da hat er sich in diese Gesellschaft, hat er sich mit seinem Charme und seiner Intelligenz und seinem Witz.
Manipulativen.
Und seinem Lügen und seinem manipulativen Gehabe hat er sich reingewanzt, wie ich das auch gemacht hätte. Und hat da also seinen Platz an den Tischen gefunden. Aber das ging nicht gut aus, dazu später mehr. Darüber gibt es jetzt diese Serie von Ryan Murphy. Regie übrigens Gus Van Sant,
ja.
Was auch nicht so übel wird, höchstwahrscheinlich.
Nee, hoffentlich nicht.
Und die Besetzung ist sensationell, erzählen wir alles später.
Ja, wir haben den Trailer schon gesehen, der Trailer, den Pack für die Shownotes, ist selbst für Menschen wie die Wildemann, die ja jetzt nicht so wahnsinnig Historien, also ne, Gay Recent History ist ja nicht so sein Thema, aber der hat den Trailer gesehen und war sofort, weil das ein Orgasmus ist an Kostümen und ja, Hüten und Frisuren und so. Ja.
Und Frauen.
Ja, ja. Calista Flockhart. Ne?
Ja,
also ich meine, wer hätte das Flockhart, gedacht, dass die nochmal...
Naomi Watts, Diane Lane, ja. Demi Moore, also alles, was über 50 ist und noch laufen kann, spielt damit. Du,
aber toll.
Murder, She Wrote gibt es nicht mehr, super, die müssen super. Alle nochmal arbeiten, um in der Versicherung zu bleiben.
Ja. Jetzt,
Ryan Murphy hat die Rolle übernommen.
Alles richtig gemacht. Super. Und das startet am 31. Januar auf Disney Plus hier bei uns, Hulu in Amerika. Und insofern können wir froh sein, dass diese Serie kommt. Und anlässlich dieser Serie und haben wir
ihr
gedacht,
ihr könnt froh sein, wir, dass wir nochmals diese Folge machen vorher.
Ja.
Damit genau. ihr wisst, wie es eigentlich war.
Ja, genau. Weil wir reden über drei tote Tunden. Und das sind diese Triumvirat der Schriftsteller überhaupt. Also bis heute sind sie ja,
ja
genau. Vorbilder für alle, die ja. irgendwie schreiben.
Nämlich in der Abfolge Tennessee Williams, Truman Capote und Gore Vidal.
Genau.
Und genau.
Die waren alle untereinander natürlich, die kannten sich, die hassten sich, die liebten sich. Dieses ganze
so wie
Klongomerat, wie wir.
Gefickt im Prinzip, haben sie sich, glaube ich, nie.
Nein.
Soweit ich weiß.
Die Williams hat Gore Vidal gecruised. Das erste Mal, dass sie sich gesehen haben, hat er ihn auf den Straßen von New York becruised.
Hätte ich auch gemacht.
Und Gore Vidal hat gesagt, er hat nur diesen komischen Mann gesehen mit einer diesen älteren Mann, die standen beide auf jüngere Männer eigentlich, aber die Williams war so ein bisschen wahllos und die Williams hatte eine blaue Fliege an mit weißen Tupfen und hat Gore Vidal zu ihm gesagt, also hau bitte ab, lass mich in
Ruhe. Ja, der ältere, ja. Mann war übrigens zu diesem, der ältere Mann war übrigens zu diesem Zeitpunkt Anfang 30, also.
Ja, geht nicht.
Nee.
Und,
aber Gore Vidal war auch ein heißes Geschleuder.
Gore Vidal war auch sehr heißes Geschleuder.
Der so ja.
absolut,
super aus.
Absolut.
Ganz im Gegensatz zu der kleinen Krabbe, über die ich ja noch rede. Und Tennessee Williams, wäre er nicht so super tuckig gewesen, was jetzt okay ist in heutiger Zeit, aber es ist trotzdem nicht für jeden die sexuelle Offenbarung, sag ich jetzt mal.
Also ich glaube, das hat viele Leute überhaupt nicht gestört.
Ich glaube, mein Typ wäre deswegen nicht.
Ja, ich hätte, also.
Weißt du, der wäre mit zu.
Schatzi, wir werden nochmal einen berühmten, ja. reichen Theaterautor finden, der ein bisschen tuckig ist, und dann werden wir nochmal sehen, ob das dein Fall ist oder nicht.
Nee, das glaube ich wirklich nicht. Sexuell meine ich jetzt nur. Ja. Man muss ja trotzdem.
Du bist doch sonst immer irgendwie
Beine
hoch
nicht.
Und denk an Handtaschen.
No
also.
Way. No way.
Point your
no
heels way. To Jesus and think of handbags.
Leute, ihr könnt mich schlecht.
So.
Wahllos bin ich nicht.
Wir sprechen darüber, aber erstmal machen wir natürlich noch ein kleines Spielchen, weil
apropos
wir ja.
Wahllos.
Genau. Ja. Weil wir immer finden, es ist schön, mit einem kleinen Spielchen einzusteigen. Wir haben uns überlegt, Tatjana hat es schon gesagt, die toten Tunden. Und das werden wir heute auch machen, nämlich Fuck, Marry, Kill mit toten Tunden.
Oh ja, das ist schön.
Also schwule, tote Männer aus der Vergangenheit oder nicht geoutete Männer aus der Vergangenheit. Und jeder sucht drei aus und die anderen müssen dann jeweils sagen, Fuck, Marry oder Kill.
Ja.
So. Jetzt hätte ich mir vorher schon mal Gedanken machen können. Das habe ich natürlich wieder nicht
getan. Ich habe gemacht. Ich frage Paul.
Genau, das machst du mal.
Mach das, dann frage ich Barbie.
Also Paul. Horst Buchholz, Montgomery Cliff, James Dean.
Also Horst Buchholz wird geheiratet, weil der ja, der hat mit seinen Ehepartnern immer auf großem Abstand gelebt. I like that. James Dean wird geknattert, weil I always wanted to do that.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Und Montgomery Clift muss dann sterben, das tut er sowieso. Das ist das, was ich tun würde. Dann fragen wir doch Barbie jetzt. Rudolf Nureyev, Sal Mineo oder George Cukor.
Ich weiß gar nicht, wie die Q-Car aussah. Die war aber nicht hübsch, ne?
Nee.
Aber reich.
Ja.
Der hatte immer Orgien, jeden Samstag. Bei sich am Pool. Wenn nicht Catherine Hepburn auftauchte, die im Gartenhäuschen.
Sal Mineo, Q-Car und wer war der Erste?
Rudolf Nureyev.
Also, mit Nureyev würde ich gerne gebumst haben wollen, auch wenn der immer wahnsinnig nach Knoblauch gestunken haben muss. Der hatte ja Pool gegessen. Per Knolle quasi, aber der war verschrien dafür, dass er glaube ich, einen anständig großen Penis hatte und ein Tier im Bett gewesen sein muss. Also mit dem hätte ich sehr gerne gebumst. Dann würde ich die Q-Core heiraten.
Ja.
wollen.
Aus finanziellen Gründen.
Aus wirtschaftlichen Gründen. Außerdem war der ja, soweit ich weiß, auch nicht geoutet. Also das wäre dann...
Doch, ja. Also naja, der war ein Junggeselle in Hollywood mit Männerpartys
ohne Ende. Aber ja, das würde ich noch, würde wohl noch gehen. Und ja, Salminio, mein Gott.
Du hättest Salminio dann in einer einsamen Verkehrsauffahrt auch gemeuchelt.
Ja, genau. Es passiert ja so oder so. Ob ich es jetzt tue oder ob irgendjemand anderes tut.
Oh, der arme
die arme
kleine
Maus.
Ja. Meine Lieblingsgeschichte über Salminio ist, dass er mit Don Johnson zusammen Don Johnsons Theaterpremiere in einem schwulen Stück in San Francisco.
Ja, das stimmt.
Ja, davon gibt es auch noch schöne unterhaltsame Fotos im Internet. Don Johnson sieht sehr ansprechend aus.
Ja. Das war ein Stück.
Na, nicht meins. Aber
den schreibt ja sogar Barbara Streisand in ihrer Biografie, dass sie sich erwachsenen Vergnügungen hingegeben hat mit Don Johnson.
What could that be?
Hat leider keiner gelesen. Aber
ja, um gut. Ganz kurz da einzusteigen, weil wir Tatjanas immer nicht endende...
jedes Mal darüber reden.
Ja,
die Barbara-Biografie ist ein Riesenflop.
Wir wollen helfen.
200.000 Exemplare nur verkauft, hast du gesagt?
Ja.
Wenn das wirklich stimmt, ist das wirklich
doch, das viel. Sind die offiziellen Zahlen, die sind jetzt raus. Also leider hat es keiner gekauft. Barbara hat einen achtstelligen Vorschuss bekommen.
An uns lag es nicht, dass das keiner gekauft hat.
Ich habe es gekauft und ich kann immer noch sagen, kauft, Leute, kauft.
Ja.
Aber gut, ich kann verstehen, dass vielleicht nicht jeder 1000 Seiten liest darüber, warum sie immer recht hat.
Hast du schon recht. Ist nicht so einfach.
Nicht so einfach.
So, jetzt du.
Ja,
bitte. Ich habe im Angebot Marlon Brando.
Da werde ich ja schon feucht.
Helmut Berger.
Haben wir gerade gehabt.
Nee, Helmut Berger?
Nein, hatten wir nicht.
Ach nee, das war Helmut Baumann,
Berger,
Entschuldigung.
Ist der im Alter gefragt wurde von Hasi Hartlieb. Was? Du warst der, auf den ich mir früher immer einen runtergeholt habe? Und Helmut Berger so, Schluck. Boah, so böse.
Wer hat es denn erzählt? Irgendjemand saß neben ihm in Wien an der Bar.
Das ist das erste Mal gewesen sein, dass Helmut Berger geschluckt hat.
Die Schmiedinger hat das erzählt. Die kommt ja auch aus Österreich und Make-up-Artistin und hat erzählt, sie saß neben dem Berger in irgendeiner schwulen Bar. Und die Berger hat sich wohl immer entblößt, wenn sie gesoffen hatte. Und hat sich dann auch mit, also ne, schon jenseits der 50, da irgendwie entblößt an der Bar und wollte dann wohl auf, hat gedacht, sie hängt die Angel mal raus und guckt mal, wer anbeißt.
Ja.
Und die Schmiede guckt ihn also, ach Helmut, pack das alte Ding weg, das will keiner mehr sehen. Ich hätte es nicht selber gesagt, aber...
Aber schön. Ja.
Du hättest es gedacht.
Also, Marlon Brando, Helmut Berger und Freddie Mercury.
Okay, also Freddie Mercury muss sterben. Da konnte ich noch nie was mit anfangen mit dem, wirklich nicht.
How dare you.
Allein die Zähne, nee, nein. Und die Stimme und nein.
Nur weil jemand einen Überbiss hat, muss er gleich sterben.
Ja, da ist mein ästhetisches Empfinden geht vor Lebenserwartung. Marlon Brando, also in diesem Fall, der junge Helmut Berger, okay, mit dem hätte ich gefickt, aber nur mit dem Jungen. Und mit Marlon Brando hätte ich alles gemacht, weil Marlon Brando war so ein richtige Drecksau, so ein egoistisches Arschloch, so ein stinkender... fieser Macho und der hätte mit mir machen können, was er will. Also da wäre mir alles egal gewesen.
Und da reden wir auch über den alten, Marlon Brando, der dich ja so ordentlich platt gemacht hätte.
Ja, das wäre mir alles egal. Marlon Brando fand ich, also bis er so richtig alt war, fand
bis
ich
bis Don Juan de Marco.
Du wolltest also, fett sagen,
ich sag mal, wie hieß das, letzter Tango in Paris, wo er da die Frau vergewaltigt hat vor laufender Kamera. Ja, ein sehr sexbesessener, fieser Typ. Den hätte ich geheiratet.
Schön. Ja. Einblicke in Tatjanas Psyche. So. Finde ich super. Mhm.
Ja. Sexbesessen, fies.
Ja.
Yeah.
Gebongt. Eine Freiwillige muss ich ja hergeben.
Es ist schön, ach, dass du so immer schön. Wieder dir für nichts zu schade bist.
Nein.
So, warte, ich muss das Schrift noch ein bisschen größer machen, wenn die Katze hier mal runtergeht. Ja, Dicky, ich weiß. Es ist alles furchtbar in deinem Leben.
So, bevor wir jetzt richtig einsteigen, muss ich noch kurz Werbung machen. Und zwar heute Abend, meine lieben Zuhörer aus Berlin, könnt ihr auch noch tatsächlich ein Teil von mir werden, was sich ja vielleicht jetzt
temporär
Menschen
oder
möchte man das?
Möchten ja vielleicht jetzt, wo sie gerade gehört haben, zu was ich fähig bin, möchten vielleicht einen Teil von mir haben. Und in der AHA findet ein Drag-Flohmarkt statt und ich habe so viel Zeug, was ich einfach mangels Gelegenheit nicht mehr anziehen werde.
Also heute ist der 26. Januar.
Genau, heute verkaufe ich das alles ab 18 Uhr. Wer spontan ist und denkt nicht, dass ihr da Schnäppchen macht. Ich werde alles für mit nach Hause nehmen, wenn ich meine Preise nicht
kriege. Wenn sie fies und übergewichtig sind, gehen sie dahin.
Sexbesessene und fiese und hässliche Übergewichtige kriegen alles umsonst von mir, aber alle anderen müssen zahlen. Insofern,
sag mal deine Größen, damit die Leute Bescheid wissen, was sie da erwartet.
Oh Gott, ja, Schuhe 42 und Kleider zwischen 42, 44 so in dem Dreh.
Gut, wenn sie Tatjana schon mal gesehen haben, wissen sie ja, was sie erwartet. Also eher so die erschwingliche, erschwingliche Glamour.
Nee.
Nein?
Nee. Richtig gute Sachen.
Von H&M.
Es sieht nur billig aus.
Es sieht nur billig aus, genau. Richtig gute Sachen. Ich habe auch die ganzen schäbigen Sachen weggeschmissen. Also man kann schon sagen, es ist Zara Plus, sag ich jetzt mal. Und die sind alle viel teurer gewesen, als wie ich sie verkaufen werde, ist ja logisch.
Das ist viel teurer, als es aussieht.
Und ich habe sie alle nur einmal getragen, wenn überhaupt. Viele haben noch das Originalpreisschild, die habe ich dann nie getragen.
Okay.
Also das sind schon gute Sachen.
Okay, cool.
Und alles glitzerbunt und hysterisch.
Ja.
Ja.
Okay.
Insofern, wer da Bock drauf hat, bitteschön. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich alles wieder mit nach Hause nehme, plus die ganzen Sachen, die ich an den Nachbarständen dazu kaufe.
Wenn du bei Gabi Tupper den Stand leer kaufst.
Ja, du, wer weiß. Wer weiß. Ich ahne jetzt schon, dass ich mich da wieder in einen bösen Kaufrausch verleite.
Ja, es ist schwierig.
Wir werden gucken. Ich war noch nie auf einem Drag-Flohmarkt. Ich freue mich. Ich bin einmal auf den Mauerpark gefahren als Tatjana.
Ja.
Da hat keiner sich getraut an diesen Stand. Da war ich die einzige Drag-Queen. Ja. Das war auch noch in der ganz frühen Phase.
Und Tageslicht, darfst du nicht
vergessen. Und Tageslicht und Schwitzflecken unter den Armen. Ja. Also da war kein Kunde bereit, einen Pfennig auszugeben.
Wenn sie bei mir kaufen, sehen sie aus wie ich.
Ja, das war irgendwie doof. Das hat mich auch 20 Jahre jetzt traumatisiert, aber heute fange ich wieder an.
Vielleicht kannst du es vor Halloween nochmal machen, wenn du auf Sachen sitzt.
Ja, der nächste ist Ostern. Achso, irgendwas mit, das
Motto. Naja, Wiederauferstehung bietet sich ja an.
Naja, du, also im Prinzip ist es wirklich so, das weg mit dem Zeug, weil ich werde nicht mehr gebucht in diesem Leben. Oder ruft nochmal jemand an und sagt, mach eine Woche Mykonos mit mir. Nein.
Also fies, Dauererektion, Schmerbauch nach vorne, nehmen Sie eine Fuffi mit, haben Sie einen schönen Abend.
Ja. Knallen Sie eine Viagra, nehmen Sie eine Fuffi mit. Und,
jeder Lastwagenfahrer, der sich in XS Zebra quengeln will, der ist bei mir richtig. Es ist alles Stretch.
Fantastisch.
Ja, Prost.
Nur nicht XS.
Nee.
Prost.
Cheers. Prost. Aber für den ist denn LX.
Du kannst immer die Hälfte von deinem übervollen Glas hier in Mainz schütten. Das ist doch, kein Zustand.
Ich habe das ja schon beim Eingießen
gesagt. Ja, Tatjana war wieder komisch. Wertend war das. Die Barbie kriegt nur so ein bisschen, der Paul kriegt das Glas voll.
Du musst jetzt vor allen Dingen erstmal richtig reden und ich danach jetzt mal kannst du trinken.
Also pass auf.
Stellen Sie sich
jetzt
vor.
Geht's jetzt wird es richtig schön. Leute, und ab jetzt ist Bildungspodcast. Hört bitte alle zu, weil das, wenn ihr das nicht wisst, was wir in den nächsten 120 Minuten erzählen, dann dürft ihr euch nicht queer nennen. Das nämlich.
Also pass auf, meine Geschichte mit Tennessee Williams, über den ich ja spreche, beginnt Mitte der 90er auf der Odenwaldschule. Und zwar, ich bin ja in der 10. Klasse hingekommen, dann hast du so ein bisschen Orientierungssache, ne, machst dann dein 10. Schuljahr und in 3 Quartale der 11. Klasse gibt es und in der 4., im 4. Quartal musst du schon deine Leistungskurse wählen. Und dadurch, dass das bei uns ein relativ kleiner Rahmen war, also alle Lehrer haben ja quer stufenübergreifend alle Kurse unterrichtet auch in ihren jeweiligen Fachbereichen, hatten mich verschiedene Lehrer schon im Englischunterricht erlebt. So. Und ich hatte eigentlich, weil Englisch mir immer wahnsinnig gelegen hat und ich sehr früh schon recht gut Englisch gesprochen habe und so und Literatur mir sowieso auch liegt, wollte ich eigentlich am liebsten Deutsch und Englisch Leistung machen. Das hätte aber geheißen, dass ich Mathe nicht würde abwählen können und ich hätte dann irgendwie eine Naturwissenschaft, ich hätte Mathe halt irgendwie durchziehen müssen. Das wollte ich irgendwie nicht und habe deswegen gesagt, okay, ich mache Deutsch und Bio. Weil Bio war noch so das freundlichste die freundlichste der Naturwissenschaften für mich.
Für mich auch.
Und hatte dann Deutsch und Bio gewählt und saß in irgendeinem Kurs im Goethehaus. Also das Goethehaus war unser Haupthaus und da waren verschiedene Unterrichtsräume unten drin und die größte schuleigene Bibliothek Europas damals war auch im Goethehaus. Und ich saß in dem Unterrichtsraum und uns war irgendwie die Kreide ausgegangen. Und dann sagte der unterrichtende Mensch zu mir, geh doch mal bitte kurz in den, ins Nachbarzimmer und hol da Kreide.
Die größte Bibliothek Europas, aber keine Kreide.
Schulbibliothek. Und ich so, alles klar. Und gehe da rein und dann ist das die eine der ersten Stunden in diesem Quartal des Englisch-Leistungskurs, unterrichtet von Sabine Pagedag, meiner damaligen, die hattet mich schon mal im Englischkurs. Und ich komme da rein und sage irgendwie, hey, hast du mal Kreide? Und sie so, ja, hier. Und dann guckt sie mich an und sagt, warum bist du eigentlich nicht hier? Und ich so, wie? Und dann sagt sie, Timo, ich hatte dich im Englischunterricht und so, dein Englisch ist super. Was machst du denn im Abi? Und ich so, na, ich habe Deutsch und Bio. Und sie sagt, das ist doch Quatsch. Du kommst schön in der nächsten Stunde hierher. Wir lesen nämlich gerade Tennessee Williams, den ersten bekennenden großen Theaterautor der USA. Es geht nur um Themen, die dir auf jeden Fall auch was sagen. Und ich erwarte dich zur nächsten Stunde hier.
Du bist doch auch bekennend oder was?
Ich war sofort out. Ja. Das war, also ich war am ersten Abend auf dem Internat, habe ich mich geoutet da. Und das hat natürlich Wirkung hinterlassen, ne, bei mir. Ich war total, also A war das ja sowieso, ich hätte eh Englisch machen wollen und dann war ich so, okay, wenn die mich jetzt da vor versammelter Mannschaft, wenn die mich so lobt und sagt, du musst hierher kommen, dann ist das jetzt ein Zeichen. Und dann habe ich wirklich in Lund-Hollund-Bewegung gesetzt und habe meinen Leistungskurs noch gewechselt und saß dann in der nächsten Stunde bei Sabine Pagedag im Englisch-Leistungskurs und wir haben gelesen A Streetcar Named Desire. Und ich war sofort in diesem Buch drin, in diesem Stück drin, also es ist ein Theaterstück von Tennessee Williams. Und ich war da sofort drin und ich habe sofort geschaltet und das war so abgefahren, ne? Weil vorher war meine Andersartigkeit, meine Queerness war immer eher so ein Hindernis, auch im Unterricht, weil ganz viel der Dinge, die ich sozusagen hatte, wollten die Lehrer vielleicht nicht hören. Und das war das erste Mal, dass ich ein Stück von einem schwulen Autor bearbeitet habe quasi. Und ich habe halt ganz viel verstanden, was nur so im Subtext stattgefunden hat und in Andeutungen und in Regieanweisungen. Mir war sofort klar, was der meint und der Rest des Kurses halt nicht. Und der wurde stufenübergreifend unterrichtet. Also ne, da waren wir ganz blutigen Anfänger und die Leute, die gerade Abitur geschrieben haben in Englischleistung, saßen im selben Kurs. Also das Niveau war crazy. Und ich konnte da irgendwie trotzdem mithalten. Und das war für mich total prägend und plötzlich ist der Knoten geplatzt. Vorher war ich immer so ein Mauschüler. Und ich war sowas von verliebt in diesen Kurs und in Englischleistung und ich habe das geliebt, geliebt, geliebt und damit auch Tennessee Williams. Ich habe auch meine Semesterarbeit über Tennessee Williams geschrieben dann. Und also ne, das war mein Einstieg so. Da war ich sofort drin. Wir sind dann auch, wir haben Endstation Sehnsucht dann den Film geschaut, den Elia Kazan-Film mit Marlon Brando und Vivien Leigh. Und es war total, ich ja, I loved it, loved it, loved it. Ich habe mein Originalbuch aus dem Kurs immer noch hier stehen. Das war ein sehr prägender Moment für mich. Und deswegen, als wir die Rollen verteilt haben, habe ich sofort gesagt, ich will aber Tennessee Williams machen. Und ja, ich erzähle jetzt.
Wer warst du denn, Blanche?
Naja, nee. Also, ich wäre natürlich ganz Stella gewesen, weil die von Stanley Kowalski berumstrollen ist. Nein, aber für die Blanche werde ich jetzt so langsam. Die, okay. Die Lulu-Alte, die sich gerne hinter schummerigem Licht versteckt oder hinter 3-4 Filtern.
I always depended on the kindness of strangers. Yes. So einen Satz zu schreiben, reicht schon.
Oder? Ja, und den dann in Angels zu zitieren.
Bis heute
und
überall zitiert, immer
mit der
immer
Meryl Streep-Aussage, that's a stupid thing to do.
Aber auch dieses ja, Stella, ne, wie ja, er da unten steht und schreit, das wird in so vielen, wenn ihr den Film noch nie gesehen habt, beziehungsweise so das Stück nicht kennt, will ich es jetzt kurz sagen. Es gibt eine Szene, wo Stanley Kowalski, der von Marlon Brando gespielt wird, so der Archetyp von prolligem Alpha-Macho-Mann unten steht besoffen und seine Frau, die er gerade geschlagen hat und die jetzt deswegen oben ihre Wunden leckt und er steht unten und will aber zu ihr zurück und brüllt sich die Seele aus dem Leib, Stella, Stella! Und das auch das wird so oft zitiert, selbst in irgendwelchen Pixar-Filmen, in irgendwelchen animierten, blöden, kleinen Kinderfilmen, sitzt dann plötzlich der fette Kater und schreit dann irgendwie, oh, Stella! Und nur wenn man dieses Stück kennt, weiß man warum. Also ja, in der Popkultur auch bis heute vertreten.
So. Ja, ja, er war der Erste im Film mit Schweißflecken und Proll.
Er hat dieses Männerunterhemd, den Wife-Beater, nannte man das ja damals. Genau. Das war, kam mit der Rolle.
Es war 48 der wurde entdeckt schon in diesem, oder so.
In diesem Film.
Ja. Und dann ist sowas so im Unterbewusstsein, im Kollektiven verankert, das muss jeder sofort erkennen.
Na, Popkultur. Ich meine, warum hieß Blanche Devereaux Blanche Devereaux? Weil die angelehnt war an Blanche Dubois aus Entschlossene Sehnsucht.
Ach, es ist so schön. Tausend.
Wir labern hier rum und ihr wisst noch überhaupt nicht, worum es geht. Ich hole jetzt noch mal ein bisschen weiter.
Es geht um den, der es erfunden hat.
Genau. Tennessee Williams hieß eigentlich Thomas Lanier Williams III. Hat sich später umbenannt, um seine Affinität zum Süden auch nochmal für alle anderen klarzumachen, nämlich Tennessee. Wurde geboren am 26.03.1911 in Columbus, Mississippi. Der war der zweite von drei Kindern. Eher erbliche Verhältnisse, würde ich sagen. Vater war erst Angestellter bei so einer Telefongesellschaft und später dann Schuhverkäufer. Also so El Bundy-mäßig ein bisschen. Die Mutter war etwas, was später in seinem Werk auch immer wieder vorkam, nämlich eine angesehene Tochter einer ehemals angesehenen reichen Familie, Südstaatenfamilie, die jetzt leider der Armut verfallen war, die jetzt in dieser unglücklichen Ehe gefangen war mit diesem herrischen Alkoholiker und sich eigentlich in schönere Zeiten zurückträumt, so. Und die hatten eben diese drei Kinder, den älteren Sohn, den der Vater auf jeden Fall vorgezogen hat, den er toll fand, weil der halt auch hetero war. Dann Tennessee, der auch als Kind auf jeden Fall schon eine Tunte war. Der Vater hat ihn immer Miss Nancy genannt. Also da war schon klar, das Kind wird Künstler. So. Und dann gab es seine Schwester Rose, die war seine wichtigste Bezugsperson. Die muss wunderschön gewesen sein. Ich kenne nur ein Foto von ihr, da ist sie sehr schön. Und mit der war er sehr, sehr eng. Die war aber von Kindesbeinen an, hatte die große psychische Probleme und war ständig in Behandlung. Habt ihr The Beauty and the Bloodshed gesehen, diese Nan Goldin-Doku?
Ja. Yep.
Und Nan Goldin ist ja eine andere Künstlerin, die mich seit 100.000 Jahren begleitet und deren Werk mich sehr fasziniert. Und die haben ja eine Parallele, nämlich dass der Tod eines Geschwisters ihr komplettes Werk quasi losgetreten hat. Und auch ihre Schwester, also auch Nan Goldins Schwester, war ja ständig in Behandlung. Und beide haben, also Tennessee Williams Schwester ist lobotomiert worden. Das heißt, die haben mit einem Eispickel damals noch durch die Augenhöhle das Großhirn vom Kleinhirn getrennt oder irgendwie so. Das war damals gang und gäbe. Das ist klingt wild, aber ist tatsächlich praktiziert worden, um die gefügiger zu machen.
Um Hysterie zu heilen.
Genau, und ganz oft leider auch um Frauen mundtot zu machen.
Oft.
Und naja, das würde man heute das nennen. Früher hat man es halt tatsächlich auch instrumentalisiert, um Frauen still zu machen.
Ja.
Und das haben sie bei Rose erst gemacht, als sie gesagt hat, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hat.
Ja.
Und
which might have happened.
Natürlich.
Und bei Nan Goldin war es ja so, dass die eben, also ich glaube nicht, vielleicht hat sie sich nicht eingebildet, sondern vielleicht war das die Wahrheit, die man versucht hat, stillzuhalten. Und bei Nan Goldin war es ja auch so, dass die Schwester ständig in Kliniken war und dann kam später raus, nach ihrem Tod, die hat sich auch umgebracht, dass sie von der Mutter ganz schlimm misshandelt worden ist und dass alle Unterlagen aus der Klinik raten dazu, die Mutter einzuliefern, das Kind freizulassen, weil das Kind nur durch die Mutter traumatisiert worden ist, die wiederum von ihrem Vater so lang sexuell missbraucht worden ist, dass die Pubertät der Tochter, das Reifwerden der Tochter bei ihr was getriggert hat und dann ist sie durchgedreht. Ja, crazy. Ich schweife ab. Unbedingt angucken. Beauty and the Bloodshed muss man gucken.
Naja, guckt einfach Suddenly Last Summer.
Oder jeder andere Tennessee Williams Verfilmung. Ja. Also es wimmelt in diesem
Film. Beauty and the Bloodshed ist der Nan Goldin Film.
Der Nan Goldin Film, aber es wimmelt in Williams Gesamtwerk von Frauen, die
Blanche
psychische Probleme haben.
Und lobotomiert werden auch. Ja. Also auch das.
Und auch hier Glasmenagerie ist ja auch seine Schwester.
Ja, genau. Es ist ganz viel, also die autobiografische Prägung in all seinen Werken, muss man tatsächlich sagen, in den großen Stücken, in den Bühnenstücken, ist wirklich sehr, sehr stark. Manchmal fast schon ein bisschen plump, dass man auch der Symbolismus ist ja manchmal so ein bisschen, dass man denkt, mein Gott. Jetzt.
Heute denkt man
das. Stimmt, damals war das noch nicht so gang und gäbe.
Also in den 50ern, als er damit angefangen hat, konnten ja einige dieser Stücke in New York überhaupt nicht aufgeführt werden, sondern mussten erst in London ein riesiger Erfolg werden. Egal.
Ja. Genau, er hat seinen Eltern die Lobotomie an der Schwester nie verziehen.
Sich selber ist wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich Vorwürfe gemacht hat, das weiß ich nicht, aber ich meine, was hätte er tun sollen? Das war ja nun wirklich nicht in seiner Handhabe. Die Eltern haben das Einverständnis gegeben.
Ich glaube, er hat seiner Familie nie verziehen, dass das passiert ist.
Genau, das glaube ich auch. Die Mutter war aber sowieso mit dem Vater auf Kriegsfuß. Der Vater war ja, wie gesagt, auch schwerer Alkoholiker und gewalttätig, hat auch die Kinder, also zumindest Tennessee, auch geprügelt. Und deswegen waren sie oft bei seinen Großeltern. Er hat große Teile seiner Jugend da verbracht. Also mütterlicherseits bei den Großeltern. Sein Großvater, ich weiß gar nicht, was für ein Priester, irgendein Priester war er. Also einer, der heiraten durfte auf jeden
Fall. Die waren episkopal, oder?
War das nicht? I don't know.
Ich glaube.
I don't know. Aber der war sehr liberal und der hat ihm hat ihn sehr gut erzogen, hat ihn die Vaterfigur auch sehr gut ersetzt. Ihm hat er später noch einige kleine Denkmäler gesetzt in manchen Bühnenstücken und Geschichten und so. Den hat er sehr geliebt und dem war er sehr dankbar. Aber ja, zu Hause war kein schöner Ort. Er hat sehr früh auch angefangen zu schreiben, hat dann an der, auch schon bezahlt, also er hat schon bezahlte, hat Sachen verkauft auch, journalistische Sachen eher, hat an der Uni Iowa studiert und war sich seiner Homosexualität relativ früh bewusst, war aber auch Zeit seines Lebens, muss man leider sagen, in einem großen Konflikt, weil so seine, sein Herz war doch das eines recht konservativen Südstaaten-Jungens, ne, mit allem, was so dazugehört, großer Patriotismus, große Liebe zu allem, was so, was sich so gehört, starken Männern, Frauen, die verführen und so. Diese Bilder hatte er schon sehr verinnerlicht und hat da seinen eigenen Platz in dieser Welt eben nicht gefunden und hat sich dafür echt, muss man sagen, gehasst. Also sein Werk strotzt vor internalisierter
Homophobie.
Dankeschön. Wenn ich mal internationaler Homophobie.
Und deswegen hat sie nur ein halbes Glas vollgeschenkt bekommen.
Du, wenn ich ein volles Glas gehabt hätte, hätte ich das flüssig von der Zunge, wäre mir das gefallen. Ja.
ja, er hat sich gehasst. Er war, er hat seine schwule Rolle nicht selbstbewusst gelebt.
Gar nicht, gar nicht. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, eine Abhandlung von jemandem, der sein Werk studiert hat und daraufhin gescannt hat. Und der hat sich zu der Aussage verstiegen, dass das subversiv gewesen sei. Also es war, wäre die einzige Möglichkeit gewesen für einen schwulen Autor, schwule Themen, schwule Figuren unterzubringen in seinen Stücken, indem er sie eben gar nicht auftreten lässt, sondern sie nur als Tote quasi benennt. Aber es... Genau, und das wäre quasi die einzige Möglichkeit gewesen. Deswegen wäre das subversiv und Punk und was weiß ich, sehe ich halt nicht so. Also ich finde, man merkt ihm seine Ablehnung seiner selbst schon immer an, weil es ist ja immer, Homosexualität ist immer mit Tod verbunden, mit Perversion, mit Selbstmord. Ja. Es gibt
Mit Leiden.
So.
Mit Leiden
und genau. Ekel.
Aber sie kommt eben sichtbar vor.
Ja.
Und das war auch neu.
Das war neu, ja. Das war neu, genau. Er hat... hatte einige Anfangsschwierigkeiten so mit seinem Werk. Er hat verschiedene Stücke immer wieder auch, er hat es auch versucht in Hollywood und so. Und keiner hat so richtig angebissen. Hatte die Glasmenagerie zum Beispiel auch schon mal versucht, nach Hollywood zu verkaufen. Und die Leute haben ihm gesagt, Mäuschen, das wird nix. Da kannst du ja, noch mal.
Das ist dann, weil wir in einer Atmosphäre sind, wie sie es heute ist. Also es war halt, der Sandalenfilm war en vogue oder der Western war en vogue in den 50ern. Und die haben natürlich so ein Ding wie die Glasmenagerie gesehen und gesagt, wie zwei weibliche Hauptrollen und ein schwacher Mann, wer soll das denn angucken? Ja.
Was soll das denn? Genau. Und was ich schön finde, ist, dass er einfach nicht aufgegeben hat. Er hat sehr lange, er hat in New Orleans dann gelebt und hat da wirklich als brotlose Tunte irgendwie, ne, hat viel getrunken, aber hat halt vor allem auch tatsächlich viel geschrieben und hat nicht aufgegeben. So, hat da wirklich in den finstersten Unterkünften gearbeitet, hat die hässlichsten Jobs gemacht, um sich seinen Whisky und seine Schreiberei zu finanzieren und hat das irgendwie durchgezogen. Und 1944 kam dann, also da ist er ja schon 33.
Für ihn. Das Schreiben war
ja,
ein
ja.
Muss.
Ja, er war einer von denen, die nicht anders konnten.
Er konnte nicht anders. Und das ist dieses Geniehafte, was ja auch da ist bei ihm, dass er eben diesen inneren Drang gegen alle Widerstände gelebt hat.
Ja, das,
und wie toll ist das?
Was die drei verbindet, wie über die wir heute reden, ist aber Genie. Auch ist aber auch dieses, ob sie jetzt schwul waren oder wie sie sich damit gefühlt haben, damit hatten sie alle drei so ihre Probleme. Damit, dass
Gott,
sie
ich da ja nicht.
Damit, naja, doch, rede ich noch drüber. Darüber, dass sie schreiben wollten, darüber bestand frühkindlich nie ein Zweifel.
Nie
bei allen drei.
Ja.
True. Ich habe diesen Auftritt gesehen von Gordal aus dieser Doku, wo er das auch sagt, dass es halt zu dieser seltenen Gattung gehört von Menschen, die diese tragische Veranlagung haben, dass sie einfach keine andere Wahl haben und nichts anderes machen können im Leben, als von Anfang an zu schreiben. Ja. Er hat mit 33 erst, 1944 ist dann die Glasmenagerie als Bühnenstück, war dann sein großer Durchbruch plötzlich. Ich glaube, in New York lief's und plötzlich sind die Leute ausgerastet und fanden es ganz toll. Vorher war es in Boston, glaube ich, noch gefloppt. Aber plötzlich war es dann über Nacht eine Sensation.
Ja, weil auch ein riesiger Theaterstar, nämlich Jessica Tandy, seinerzeit die Hauptrolle gespielt hat.
Und weil The Method anfing mit diesem Stanislav-Dings da.
Brando war ja auch schon am Broadway dabei.
Aber nicht bei der Glasmenagerie.
Nee, nicht bei der Glasmenagerie, aber bei Endstation Sehnsucht dann.
Right. Also alle, plötzlich waren diese psychologisierten Stücke waren plötzlich in.
Ja.
So, und da war genau der Richtige für.
Ja. Ja. Genau, und die Glasmenagerie war 44 und von da ging es dann also erfolgstechnisch relativ steil bergauf. Das waren so die Jahre, wo er die nächsten, ich würde sagen 10 Jahre, wo er wirklich super produktiv war und die besten Sachen gemacht hat. Also 44 war die Glasmenagerie erfolgreich. 48 hat er schon Pulitzerpreis gewonnen für Streetcar und 55 für Cat on a Tin Roof. 1950 den Tony für die tätowierte Frau, die tätowierte Rose, Entschuldigung. Ja. Also ja, da kam auf jeden Fall auch die öffentliche Anerkennung und Preise. Die
und
Maus,
Geld.
Geld auf jeden Fall auch. Die Maus war
preissüchtig.
Verkracht mit der Homosexualität, das haben wir ja schon besprochen. Aber auch in sich so, die war ganz schön neurotisch. Die krasseste Hypochonderin, von der ich so gelesen habe, bis dato, also die war sich Zeit ihres Lebens sicher, dass sie eigentlich morgen stirbt. Ich habe so einen alten.
So eine Drama-Queen.
Wahnsinn. Ja. Ich habe so einen alten, super seltenen, so eine Doku gefunden, eine deutsche, vom, ich glaube, Bayerischen Rundfunk oder so, wo so ein sehr ernster deutscher Mann in so einem sehr ernsten grauen Anzug mit ihm dann so sehr ernst.
Wie man das in den 80ern
so toll, 90ern. Auf so einer New Orleans Dachterrasse und die Alte sitzt dann in so einem weißen Leinenanzug und ist so, oh, I'm from Savannah, what do you want, darling? Und der deutsche Typ ist halt so, hallo. und redet immer von seinem Sekretär und also ne, wir alle wissen, es ist nicht sein Sekretär, mit dem er da lebt, aber ja, der Sekretär. Und der hat ihn dann auch dazu befragt. Also sie haben die ganze Zeit über ganz viele andere Sachen geredet, das Interview ist vorbei, dann gehen sie was essen und dann gehen sie in das Streetcar Named Desire, also die tatsächlich das, die Tram, die damals davor, die Straßenbahn, das war dann schon ein Museum und dann gehen sie da kurz rein, damit Tennessee Williams Autogramme schreiben kann und dann gibt's so die Kamera Gott sei Dank an, dann guckt er ihn so von unten an, das ist nicht gestellt, guckt den Typen da von unten an und sagt, glauben Sie eigentlich auch, dass ich bald sterbe? Also diese Besessenheit und ja, über Jahre aufrechterhalten, ne? Ja. Der hat sich mehrfach gegen einen Krebs behandeln lassen, den er nicht hatte, ja, zum Beispiel, weil ja, er ja überzeugt war, er hat den. Ja. Also,
aber das ist natürlich auch sehr südstaatlich. Also yes, dieses
very dramatic.
Dieses ständige, wir sind eigentlich auf der Stufe zum Tod, das ist ja auch bei Faulkner und bei allen anderen Südstaaten-Autoren einfach, bei Capote übrigens auch, yeah, diese Faszination mit dem entweder Sterben anderer Menschen oder mit dem eigenen Tod, das ist schon sehr südstaatenartig.
Yeah. Yeah. Kennst du das Buttercreme-Herz von Dorothy Parker?
Mhm.
Die ist ja auch so eine, ist ja auch alles mal, ja, very that. So, genau, sie hat immer gedacht, sie stirbt bald, sie war wahnsinnig sexuell. Sie war trotz ihres Selbsthasses war sie ein sehr umtriebiges Mäuschen.
Ja, ja. Nach allem, was ich über die 50er in New York gelesen habe in den letzten 6 Wochen, möchte ich eigentlich gerne in den 50ern in New York gelebt haben, weil die müssen alle gevögelt haben, dass sich die Balken gebogen haben.
Also ich bin auch ein bisschen neidisch. Also diese ganze repressive Gesellschaft hat doch schöne Blüten getrieben.
Ja.
Da, alleine diese Tankstelle in Hollywood, da gab es doch auch eine Serie schon von diesem Tankstellenwärter, ja, ja, der da sein Callboy-Tankwart-Imperium aufgebaut hat. Da gibt es auch eine Biografie, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Solche kleinen Fluchten und das YMCA in New York war ein Puff aus der Hölle.
Das ist das Lustige, in dieser spießigen deutschen Doku reden sie davon, dass er ja eigentlich in New Orleans lebt, aber nur zum Theaterstücke machen, immer nach New York kommt, weil er New York eigentlich nicht mag. Aber er ist dann immer im YMCA, weil das findet er, das ist gut für seine puritanischen Ansprüche, es ist sehr sauber und so. Und ich sitze hier und kichere mich tot, weil ich natürlich weiß, was im YMCA alles passiert ist. Aber
das ist wie das Axel-Hotel
heute. Gerne ins Hotel gegangen, weil es da so sauber war und ruhig.
Das ist
genau, also er pendelt zwischen den beiden hin und her. Später hat er noch ein Haus in Key West, bis er da Opfer eines homophoben Anschlags wird, weil ein Baptistenprediger ihn öffentlich geoutet hat in der Zeitung und sich darauf in einen Mob formt und ihn gejagt hat und geschlagen hat. Das war aber dann erst in den 80ern. Die Maus hat, also dass sie viel getrunken hat, haben wir schon gesagt, massive Drogenprobleme auch dazu. Auch darüber hat er dann irgendwann relativ frei gesprochen. Also er hat viel verschreibbare Medikamente erst genommen, hat sich abends die Beruhigungsmittel reingehauen und sich morgens selber Speed gespritzt, um wach zu werden und schreiben zu können und dazwischen halt massiv gesoffen. Dann kamen natürlich auch noch andere Sachen dazu.
Also das, wozu Judy Garland andere Leute brauchte, hat er alles alleine gemacht. Auch schön.
Oh. Also mit
I can do
Worten,
it myself.
Ein melancholischer, unglücklicher, von der Muse geküsster Schreiberling, der trotz dieses ganzen super Gewichtes, was auf seinen Schultern lag, doch geschafft hat, sensationelle Stücke abzuliefern. Also alle Tennessee Williams Stücke also, aus der Schaffensperiode sind doch...
Genau, die Schaffensperiode ist es halt. Das ist die einzige Zeit seines Lebens, wo er eine feste Beziehung hatte. Offensichtlich. So, der war sieben Jahre mit einem Mann, oder ich weiß gar nicht wie lange, ein paar Jahre mit einem Mann zusammen. In dieser Zeit sind all die besten Sachen entstanden. Als der dann an Krebs gestorben ist, hatte er eine siebenjährige Depression, wie sich das für eine amtliche Südstaatenbelle gehört. Keine halben Sachen.
Ja.
Ist sieben Jahre am Krückstock gegangen quasi und hat dann auch nur noch Scheiß geschrieben, zumindest nach eigener Aussage. Das Werk wurde zum Ende hin so ein bisschen bedeutungslos, ne?
Weil sagen wir mal, die Stücke aus den spätestens 60er, 70er und 80er Jahren, das ist wirklich teilweise unfassbar merkwürdig.
Ja, Selbstzitate und total symbolisiert alles und so, da kommt man gar nicht mehr durch.
Aber die 15, 20 Jahre, in denen er wirklich tätig war und viel Erfolg hatte, ist ja irgendwie, Almodovar gäbe es ohne Williams überhaupt nicht.
Es gibt so viele nicht ohne ihn.
True.
Also und was hat er alles, die wurden ja auch dann alle von Hollywood verfilmt, Hollywood ist ja dann total auf den Zug aufgesprungen. Und man muss sagen, die Filme alle alleine, wenn man die Stücke jetzt nicht lesen will, die sind ja auch alle unglaublich.
Ja.
Also ich habe
also die Originalversion.
Ja. Die trotz schwerer Hollywood-Zensur.
Also die Katze auf dem heißen Blechdach ist schon, wenn man das Stück kennt, hart zu sehen. Ich meine, das ist ein toller Film. Aber wenn man das Stück kennt, ist die Zensur schwer zu ertragen.
Die Zensur
ist
schwer zu ertragen, aber...
Weil es eigentlich ein Stück über Homosexualität geht, aus dem auf einmal ein Stück über Alkoholismus wird.
Ja, also, Writer's Block.
Egal. Egal, der Film ist so gut.
Ja.
Der Film ist so ein Meisterwerk. Trotz dieser schrecklichen Zensur haben wir es geschafft, dass durch alle Sätze ist klar, wo das Thema eigentlich liegt. Ja. Und das ist auch bei Plötzlich im letzten Sommer so. Ja. Das finde ich auch also sensationell als Film.
Es sind also, ne, Sweet Bird of Youth, Night of the Iguana, es gibt so viele wirklich
Filme.
tolle Sachen. Die Glasmenagerie mit, hat ja dann Paul Newman sogar selber irgendwie die Zügel in die Hand genommen damals. Genau. Also ja.
Es gibt nur gute Filme, ist außer Boom. Doll. Boom ist ein bisschen dann...
Ja, aber Boom war auch ein Auftrag.
Das sehe ich auch nicht wirklich als Tennessee Williams.
Ist jetzt ein bisschen schwierig geworden.
Das ist so, für mich ist das so out.
Ja, da wurde es schon ein bisschen zu viel mit religiösen Symbolen.
Ja. Sie ist, das will ich kurz noch sagen, sie ist 83 gestorben, leider mit 71 Jahren, leider in New York. Sie wollte nicht in New York sterben, sie wollte in New Orleans sterben, aber sie hatte sich depressiv, wie sie war, zurückgezogen für eine Weile mit Tabletten, Alkohol und sämtlichen Drogen und ist dann an dem Deckel einer Flasche mit Barbituraten erstickt.
Hat sich die Pillen reingeschüttet und nicht den Deckel ordentlich.
Hat dann, weiß nicht, ob sie den noch im Mund hat und eingepennt ist oder was und dann zu breit war, um aufzuwachen. Bisschen tragisch, aber ja.
Aber auch
das tut der Sache keinen Abbruch. Sie war die wichtigste Bühnenstückautorin der 40er und 50er Jahre. Hat keine Bühne in der gesamten westlichen Welt existiert, keine Theaterbühne, die noch nicht mindestens ein Tennessee Williams Stück gespielt hat.
Bis
die meisten laufen in Heavy Rotation. Also
bis heute.
A Streetcar Named Desire siehst du.
Ja.
Also kannst du googeln.
Ja, er
in Berlin gerade.
Eben.
Ja. Er verdient auch fast 40 Jahre nach seinem Tod noch jedes Jahr sehr, sehr viel Geld.
Ja, mit Recht. Mit Recht.
Ja.
Man kann es immer gucken, man kann sich jede Inszenierung angucken und sehen, ist die gut oder nicht, weil das Stück hält. Das Stück, der Text hält jede schlechte Regie. Also es ist einfach sensationell.
Und es war, also ne, lange bevor es Madonna gab und solche Leute, es war einfach das erste Mal, dass solche Figuren, wenn auch nur in Erwähnung, aber auf der Bühne aufgetaucht sind, dass man das Gefühl hatte, da geht es irgendwie auch um mich.
Ja.
Und
wie du sagst, genau.
Schon auch schön. Also ja, Sunny, das Summer gefressen werden von den Kindern, die man missbraucht hat, ist jetzt nicht das Idealbild.
Aber was für eine Metapher.
Ja.
Perfekt.
Naja, was man nicht...
Ich sehe es vor mir.
Ich finde,
Gott,
was man...
war ich schon in dieser... In der Rolle des einen oder des anderen. Ja. Auf der einen Seite des Sounds oder auf der anderen.
Wir wollen jetzt hier nicht
in die Welt setzen,
du hättest Kinder missbraucht.
Nein, mein Gott.
Aber
natürlich habe ich Abhängigkeitsverhältnisse.
Ja, die Rolle, die Tatjana sich jetzt langsam zuarbeitet, das wird wohl in 2 oder 3 Jahren auch so weit sein, ist
Miss Venable?
The Roman Spring of Mrs. Stone.
Ja!
Das ist natürlich
einer der unterschätzten Superfilme.
Einer der unterschätzten Superfilme.
Ja.
Und
toll.
Oh, das muss man natürlich dazu sagen.
War das Geraldine Page?
Die Originalbesetzung ist Geraldine Page und dann gibt es eine Fassung von 92 mit Helen Mirren.
Nein, ihr seid alle doof.
Aber was ich noch dazu sagen wollte, man muss natürlich sagen, das ist kein Stück, sondern das ist ein Roman.
Ja.
Also die hat er auch geschrieben. Zwar nur zwei, aber er hat auch Romane geschrieben.
Und Kurzgeschichten.
Der Film ist Vivien Leigh, schwer depressiv am Ende ihrer Karriere, spielt die alternde Mrs. Stone, die nach Rom fährt und von Warren Beatty seine erste Rolle als Gigolo bebumst wird, dass es kracht.
Von dem würden das wir uns auch alle bebumsen
lassen. Sowas von. Das geht dann vorbei und unter ihrem, sie wohnt natürlich an der römischen Treppe und unten of steht course. Immer ein Stricher und,
ist ja nicht so
und starrt hoch. Ein zerlumpter Stricher, ein stinkender, obdachloser, stinkender, zerlumpter Stricher.
Sag doch nochmal.
Der steht da unten und guckt immer hoch. Und am Ende, als sie nun verlassen ist und ihr Ruf ist ruiniert und Warren Beatty ist weg, nimmt sie ein malvinfarbenes Taschentuch, wickelt ihren Haustürschlüssel ein und schmeißt ihn über die Brüstung. Und das letzte Bild ist, wie der Stricher nach oben kommt, die Tür aufmacht und dann die Wohnung betritt. Und dann hört der Film auf. Also der Stricher ermordet Vivien Leigh. Also so das ein toller Film. Also das ist genau meine Alterskarriere, wie du das wieder wusstest. Genau das wird mir passieren. Berlin, Schönhauser Allee, dritter Hinterhof. Ich werde alleine natürlich, leider steht kein Stricher unten. Ich werde Stunden, Tage und Jahre lang
einfach noch 20 Jahre.
Einfach nur Schlüssel man runterschmeißen.
Wird dich, genau, man wird am Fenster wie so eine Else Kling aufgebahrt finden. Unten liegt so ein Haufen Schlüssel mit so malvenfarbenen
Taschen. Und keiner kam hoch. Ja.
Der Mann beim Schlüsseldienst ist derjenige, der meldet, dass du tot bist, weil selbst du nicht mehr einmal die Woche kommst und ein Dutzend Schlüssel nachmachen lässt.
Oh, ich sehe es vor mir. Daraus würde jetzt eine geschätzte und gehasste Kollegin sofort eine Miniserie produzieren.
Natürlich.
Das ist ja zu schön.
So. Der Berliner Herbst von...
Lass es uns Winter nennen.
Der Berliner Winter. Ich glaube, ich schreib's morgen. Ich schreib's morgen mal schnell.
Ja, bitte.
Ach so, schön.
So, weil wir gerade von zerlumpten Strichern geredet haben. Truman Capote.
Eins muss ich noch vorausschicken. Ich bin fertig mit Tennis Williams. Vorausschicken. Wir haben eben, als wir uns hingesetzt haben, um die Folge zu besprechen, gemerkt, dass es leichte Parallelen gibt zu den Personen, die wir heute besprechen. Auch wenn man, wenn man da ein bisschen Fantasie für haben muss. Aber ja, ich bin durchaus die so ein bisschen.
Du bist die Südstaaten-Dramatikerin. Die Südstaaten-Dramatikerin.
Boah, du kriegst aufs Maul. So. Du bist die kleine Hässliche. Ja. Bist du nämlich nicht.
Ich bin die kleine Böse.
Die Böse, das böse Schandmaul. Lügnerin.
Ja, genau.
Und die da drüben hält sich für klug.
Ja, genau.
Ja, ja. Hält sich für klug ist richtig formuliert in dem Zusammenhang.
Wir haben so tight gecastet. Es ist unfassbar, ja. Furchtbar. Ach, zu schön. Ja. Oh Gott,
so, erhitzt, aber
erschöpft und derangiert. Sitze ich jetzt hier.
Also sagen wir mal, Herr Williams hat ja in seiner New Yorker Zeit auch irgendwann mal eine kleine quakende Qualle kennengelernt.
Oh Gott, nee. Also über diesen Truman Capote muss ich jetzt, ich muss ausholen. Also ich fand schön, wie du das eingebaut hast in deine Biografie, weil da fiel mir ein, dass ich Amerikanistik studiert habe mal und da hatte ich ein Filmseminar und da habe ich in meiner ersten Billstädter Wohnung in Hamburg, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, den ersten Akt gefilmt auf Video, den gibt's noch irgendwo.
Den hast du mit dir selbst inszeniert?
Ja,
oder?
Ich war, höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, dass ich Martha war, weiß ich nicht mehr. Söni war George und wir haben den ersten Akt auf Videokamera gedreht.
Das will ich sehen.
Und dieses Stück gibt's ja auch nicht ohne Tennessee Williams.
Right.
Ne, also der Impact ist riesig.
Ich möchte gerne, dass du irgendwo reinkommst und What a bleeding dump sagst.
What a dump, ja, genau. Das wäre, ist noch irgendwo, aber ich weiß nicht, wo die
Videokassette ist. Sagt sie innerlich immer, wenn sie meine Wohnung betritt.
Sag ich so oft. Also ich rede über Truman Streckfuß. Truman, geborener Streckfuß.
Really?
Ja. Yeah. Ist natürlich auch schon ein Schicksal. Wird auch in den Südstaaten in New Orleans geboren, 1924. Und wird geboren, ich sag mal, das Baby mag ja noch süß gewesen sein. Und dann wächst er also in den nächsten 12 Jahren ein Kind heran.
Na, viel gewachsen ist er ja nicht.
Genau. Das Kind stoppte bei 1,60 Meter und hatte einen süßen, durchtriebenen Bubikopf, sag ich jetzt mal. Der war als junger Mann, hatte der so große braune Augen und so ein unschuldiges Gesicht. Aber mit diesem gewissen verschlagenen Zug um die Augen, dass du schon wusstest, der weiß, wie ein Schwanz schmeckt. Ne? Also das ist so eine kleine... Ja, ist so. Solche siehst du ja manchmal. Solche, wo du schon weißt, diese Göre hat schon alles erlebt, was du in 48 Jahren noch nicht annähernd erlebt hast. Das ist oh Gott. Genau so Tatjana. Bei dem gewesen.
Wir müssen wirklich vorsichtig sein, was wir sagen.
Nein, er ist so. Er, mit 7 war er... starker Raucher, mit 12 war er Alkoholiker. Es hat alles nur ein paar Jahre gedauert, dann hat er wieder aufgehört. Aber er hat als Anfang Pubertät war Anfang der Sexualität. Und die Sexualität von Truman Capote ist relativ früh, relativ explodiert. Der hat alles gebumst oder sich bumsen lassen in diesem Fall, was nicht schnell genug in New Orleans auf den Baum kam. Das war einfach so. Der war klein, der hatte einen ganz zierlichen Oberkörper und der hatte ein Brauereipferd-Arsch und ganz kräftige Fußballerbeine. Und diese Mischung und dieser unschuldige Blick und diese totale Durchtriebenheit, die haben dafür gesorgt, dass der wie ein Magnet wirkte.
Und das hat der BBL damals schon, der war Trend.
Der hat total, der hat sein Leben, der war auch nie nicht geoutet. Der war immer offensiv Tunte. Der hat offensiv.
Es ging auch gar nicht anders.
Es ging auch gar nicht anders. So ein Fall wie Melly. Kam diese,
du der hatte was du willst, so eine Mini. Selbst sitzend und schweigend, you know.
Ja, der war einfach, der hatte auch ganz kleine Hände, weißt du, und der war einfach so ein Typ. Und der hatte auch so eine Quäkstimme. Das war also ein Abziehbild, ein Zerrbild sozusagen, wie man sagen würde. Den hat keiner ernst genommen. Alle dachten, das ist entweder ein kleines Kuscheltier oder das ist ein kleiner witziger Hofnarr oder das ist ein Clown. Der war immer mit diesem Kindchenschema behaftet, im Guten wie im Schlechten. Ne? Das war der Kauz, das verrückte Huhn. Der war nie als Mann gelesen worden. Nie, von keinem. Und das war natürlich Tragik und Methode, um weiterzukommen von ihm. Also er hat das sehr, sehr gut benutzt, um weiterzukommen. Das Buchcover seines ersten Romans, da war er vielleicht 24, da liegt er so auf der Couch und das Buch wurde ein Riesenerfolg, nur wegen des Fotos, weil er guckt dich an.
Fick mich, sagt das Bild.
Ne? Fick mich, sagt das Bild. Und das 1900 irgendwas 40 war natürlich
das Bild war ein riesiger Skandal.
Ein Riesenskandal. Und der Inhalt war auch ein schwuler Inhalt, war auch ein Riesenskandal. Und damit war sozusagen der Weg vorprogrammiert. Aber vorher eben Kindheit unglücklich, der die Südstaatenfamilie kaputt, Eltern geschieden, er bei einer bösen Oma aufgewachsen und dann die Mutter war eine, wie soll ich sagen, eine Frau, die das Leben geliebt hat. Also die hat ihn eingesperrt als Baby oder als junges Kind im Hotelzimmer und ist feiern gegangen und er war 3 Tage eingesperrt feiern. Und so Sachen. Ne? Also die hat ordentlich Gas gegeben. Irgendwann hat sie einen Herrn Capote geheiratet, seitdem heißt er eben nicht mehr Streckfuß, sondern Capote. Dann sind die nach New York gezogen und...
Herr Capote war ein Betrüger.
Inwiefern?
Herr Capote, Sie mussten ja...
Achso, der Mann jetzt, ja. Der Ehemann. Ja, ja, das war so ein kubanischer fix sie ordentlich und bring kein Geld nach Hause, Mann. Das war ja in Ordnung. Also das kann man ja noch nachvollziehen, weil der sah gut aus, aber war ein Betrüger. Und Truman war halt in New York dann derjenige, der... schon immer geschrieben hat, weil er seine Einsamkeit und seine Suche nach Liebe und so weiter, das hat er alles schriftlich ausdrücken können. Auch ein Genie, was das Schreiben angeht. Der hatte also auch schon immer eine gute Textsicherheit und hat dann angefangen bei The New Yorker als Kopierhilfe, hat den ganzen Verlag einmal durchgebumst und hat dann seine Kurzgeschichten direkt in das Büros in die Büros der Entscheider gebracht sozusagen. Der hat die nicht geschickt, sondern ist da hingegangen und hat mit seinem Charme, den muss er eben gehabt haben, der muss unglaubliches Charisma gehabt haben, alle eingewickelt, er wurde gedruckt, er wurde...
Ich glaube, was man nochmal dazu sagen muss, ist, dass man damals davon, dass man im Monat eine Kurzgeschichte an irgendein literarisches Journal verkloppt hat, relativ gut leben konnte. Also diese Journale hatten riesige Auflagen
ja, und er wurde damit auf jeden Fall ein Renommee. Ja.
Und er wurde damit auch schon von vielen Leuten gelesen.
Er wurde von vielen Leuten gelesen und kriegte dann ja auch, wie gesagt, sein erstes Buch und hat dann 1948 gleich Preise gewonnen und so weiter und so fort. Also das lief alles gut. Nun war der vom Charakter auch so einer, der Ruhm und Anerkennung waren alles für den. Ne, also der wollte unbedingt dazugehören. Der wollte, anders als Tennessee Williams, der eher so ein Melancholiker war, war dieses hier so eine kleine, offensive, nach oben strebende Karriere-Tucke.
Stellen Sie sich einen Schriftsteller im Dschungel vor, das wäre Truman Capote. Ja,
so genau. Und das hat der durchgezogen. Der ist in New York dann durch sein exotisches Äußeres ist der zum Liebling geworden von einer gewissen High Society, die da sozusagen das Gesellschaftsleben entlang der Park Avenue bestimmt hat.
Auch weil er eine verklatschte Schwuchtel vor dem Herrn war.
Oh, er konnte so gut erzählen. Er hatte natürlich alle möglichen Storys auf Lager und hat die so in dieser Quetschstimme erzählt und so gut formuliert und so intelligent verpackt, dass alle entzückt waren. Und zwar Männer wie Frauen. Die Frauen sowieso, die haben das Kindchenschema natürlich sofort übernommen. Und die Männer haben sofort gesehen, der ist überhaupt keine Konkurrenz. Der kann unsere Frauen schön nachmittags bespielen. Dann haben wir Zeit rumzubumsen nebenher und keiner stört uns. Die Männer waren fein damit und die Frauen waren begeistert. So ungefähr muss das gewesen sein. Und dann hat der sich befreundet mit diesen ganzen Frauen, von Jackie Kennedy über Gloria Guinness, über die Frau von Agnelli, über die Kennedys, noch, also alle. Und wurde zu einem Mittelpunkt der absoluten, eigentlich von allen normalen Sterblichen unerreichbar abgeschirmten High Society von New York.
Er war deren Maskottchen.
Er war deren Maskottchen. Er dachte, er war deren Freund. Aber in Wirklichkeit war er Maskottchen oder Hofnarr, muss man ja auch sagen. Ne? Also die haben ihn natürlich benutzt, aber er hat sie auch benutzt. Er war überall dabei, hat überall mitgemischt und er hatte auch mehrere Talente nebenher. Zum Beispiel konnte er stundenlange Unterhaltung später wortwörtlich aus seinem Gedächtnis wieder niederschreiben.
Zumindest hat er das behauptet.
Ja, muss aber sein, weil er wurde nicht verklagt. Also meinetwegen, es gibt ein ganz berühmtes Porträt von Marlon Brando, wo Marlon Brando danach gesagt hat, mein Gott, hätte ich geahnt, dass diese kleine böse Tucke das alles im Kopf behält, was ich sage, hätte ich nie erzählt, was ich erzählt habe. Aber er hat ihn nicht verklagt, von wegen, hier stimmt was nicht. Es war alles genau so, wie er das aufgeschrieben hat. Also das hatte der schon. Und deswegen ging auch nur kaltblütig, weil er natürlich im Gefängnis diese 6000 Seiten Recherchegeschichten, das hat er alles nicht in dem Moment mitgeschrieben, sondern später zu Hause.
Also er ist mehrfach verklagt worden, aber nicht, weil er irgendwas falsch wiedergegeben hat, sondern weil er Dinge schlicht erfunden hat.
Ja, natürlich. Wenn du so ein Geschichtenerzähler bist und dieses Talent hast, diese ganzen Frauen um dich herum mit Geschichten zu erfreuen, dann sagt er natürlich, und er findet eine Geschichte, wie er mit Errol Flynn in Hollywood gebumst hat. Solche Geschichten sind ja super. Errol Flynn konnte gar nicht mehr bumsen, weil der hatte so einen Syphilis-Schwanz. Der war so voller Feigwarzen und Geschwüren, dass kein Mensch hätte diesen Schwanz angefasst. Die haben bei der Beerdigung von bei der Obduktion von Errol Flynn den Schwanz abgeschnitten und in ein Einmachglas getan mit Formaldehyd, weil die zeigen wollten an der Uni San Francisco oder was auch immer, wie ein total zerstörtes Geschlechtsorgan nach 40 Jahren Syphilis aussieht. Also solche Geschichten, da weißt du schon. Und das hat der alles
delightful anecdote.
Ja, das sind schöne kleine Geschichten. So, dieser kleine Mann hat also...
Dieser kleine Mann,
dieser kleine wieder bei Mann Erich Kästner. Wurde zum der größten Mann. Schriftsteller, wurde aber trotzdem natürlich erst richtig bekannt mit Frühstück bei Tiffany. Das ist 1958 gewesen. Wir alle kennen den Film. Der Film hat noch weniger mit dem Buch zu tun, als die Filme von Tennessee Williams mit True. Seinen Stücken.
Nämlich gar nicht.
Gar eigentlich. Nichts im Prinzip. True. Es geht also um eine relativ ruchlose Armutsprostitutionsgeschichte in New York von einem Mädel, was aus den Südstaaten kommt und unbedingt Erfolg haben will. Und das kann gelesen werden, verklausulierte Geschichte seiner Mutter, die eben auch so ein Partygirl war und nach oben wollte. B, als seine eigene Geschichte, weil er kam aus den Südstaaten und wollte Erfolg haben in New York. Und C, gibt es 1000 Legenden und 1000 Leute sagen, ich bin das und ich bin das Vorbild von Holly Golightly.
Aber es,
Ende des Tages hat er auch ein bisschen abgeschrieben von Sally Bowles. Also muss man auch sagen, Sally Bowles war das erste Partygirl, was sich selbst erfunden hat in einer anderen Stadt. Und die kannten sich natürlich auch, der Autor
von Cabaret
und so. Ja.
Ishabod war das,
ja.
Ne?
Ja,
ja, genau. Nee, wir hatten das ja in der Love for Sale Folge, haben wir da auch, habe ich ja drüber gesprochen, über Breakfast at Tiffany's, weil das ist eine Prostitutionsgeschichte. Armutsprostitution, ja, but that's what it is. Und ich glaube, die 99% der Leute, die heute sagen, ah, das ist so ein schöner Film, ist mein Lieblingsfilm. Ja,
die kennen das Buch
ignorieren,
nicht.
Nee, aber selbst im Film kann man es ja raussehen. Ja, ignorieren raussehen. Diesen Aspekt komplett. Die sehen ja. Das als romantische
Geschichte. Kann ich mal $50 das für die ist, Toilette haben?
Ja. Hi.
Das ist aber die Macht von Audrey Hepburn. Audrey Hepburns Image ja, war so sauber.
Aber es ist auch, dass die Leute lieber sie, also, ne, dass die Leute lieber an das Schönere glauben wollen, als die Realität zu sehen.
Ja, das Faszinierende an dem Buch ist ja, das ist ja eine völlig andere Person und das ist auch eine völlig andere Moral. Weil dieses Mädchen im Buch verschwindet am Schluss einfach. Also es wird überhaupt ja, nicht,
die geht weiter.
Es wird überhaupt nicht beurteilt, sondern ich. Eigentlich ist sie eine Legende, über die Leute das Buch über nur reden. Du triffst sie nie.
Ja, ja. Also auf jeden Fall toll. Super Erfolg. Wem auch immer er da als Vorbild genommen hat, er hat eine unsterbliche Romanfigur erfunden und das war der Riesenerfolg. Dann in den 60er Jahren hat er True Crime erfunden eigentlich aus dem Stand und das Genre des Tatsachenromans. Es gab das noch nicht, dass jemand eine faktische Geschichte, die so stattgefunden hat, so geschrieben hat, dass es zwar ein Roman war mit gewissen Freiheiten, aber alles beweisbar, faktisch so stattgefunden hat. Und dafür hat er sich einen grausamen Mord auf dem Land vorgenommen. Zwei Typen haben eine vierköpfige Familie ausgelöscht.
Vierköpfig.
Aus Gründen, keine Ahnung. Das Buch heißt Kaltblütig. Jeder hat es irgendwie schon mal gehört. Sicherlich Kaltblütig ist ein Riesenwelterfolg bis heute. Wird immer wieder irgendwie neu verfilmt. Es gibt natürlich die Originalverfilmung mit, glaube ich, Robert Mitchum oder was, ich weiß es genau. Gar nicht. Und 10 Varianten danach.
Die beiden, die ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich empfehlen möchte, sind Capote mit Philip Seymour Hoffman. Und es gibt aus dem gleichen Jahr einen sehr schönen Film, der heißt Kaltes Blut. In dem spielen unter anderem Gwyneth Paltrow und Gorillas im Nebel, Sigourney Weaver mit.
Sigourney Weaver. Ja.
Ich habe jetzt den Aschenbecher gerade, weil ich ihn ausgeleert habe, schön in der Küche stehen lassen.
Wärst du so lieb,
Paul, danke.
Auf jeden Fall drauf. Ist Kaltblütig als Buch, es ist natürlich, ist schon schwere Kost.
Harter Tobak, ja.
Was noch interessanter ist als das Buch, ist die Geschichte der Recherche. Also ja. Er ist mit Harper Lee dahin gefahren. Das war übrigens seine Jugendfreundin. Die hat ja geschrieben,
wen
ne? Die Nachtigall stört. Mhm. Gibt es auch eine alte Verfilmung mit Gregory Peck, aber das Buch ist besser. Und die beiden haben voneinander profitiert, sag ich mal. Und er fährt nun dahin und schafft als offen schwuler, tuntiger Typ in den 60er Jahren die gesamte Landbevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Die Polizisten, die Nachbarn, alle haben sich geöffnet und haben ihm alles erzählt, weil er eben so toll war, wie ein Menschenfischer. Mhm. Ne? Also dieses Talent. Mhm. Und das hat auch funktioniert bei den beiden Mördern. Die hat er im Gefängnis besucht und hat die eben auch in so einer Art von sich eingenommen, dass die ihm alles erzählt haben. Und dann hat er alles zu Hause eben aus dem Kopf wieder niedergeschrieben und daraus dieses Buch geschrieben.
Also er hat ja so eine Vertrauensbeziehung zu besonders dem einen aufgebaut. Ja, sorry. Ja.
Er schreibt also, er macht, er tut und in den Gesprächen mit den beiden Mördern merkt er, dass der eine Mörder, den er sowieso heiß fand, weil der sah gut aus, Perry Smith hieß der, der hat im Prinzip wie ein Spiegel auf ihn gewirkt. Das war die böse Seite von Truman Capote. Also das war eigentlich einer, der dieselben Anfänge hatte, aber der total auf die Stricher und auf die schiefe Bahn gelaufen ist und eben am Ende Mörder war und nicht erfolgreicher Schriftsteller. Aber Truman Capote hat begriffen, das hätte aus mir auch werden können, ganz einfach. Und die hatten so eine, der war natürlich nicht offen schwul, der war hetero und tätowiert und blöb. Aber natürlich hat er irgendwie eine sensible Seite geöffnet bei dem und dadurch haben die beiden eine besondere Beziehung gehabt und Truman hat sich im Prinzip verliebt, muss man sagen. Und nun warten die in der Todeszelle auf die Hinrichtung Und das zog sich aus Gründen 5 Jahre hin. Und Truman Capote konnte das Buch nicht beenden, weil es war ein Tatsachenroman. Er musste warten, bis die nun endlich tot waren.
Na, er hätte das Buch schon beenden können. Das, was ihm dann viele Leute vorgeworfen haben, ist, dass er gewartet hatte, bis die Hinrichtung stattfand, damit er einen anständigen Schluss für das Buch hatte.
Genau. Er musste warten, bis das beendet war, weil ein Tatsachenroman basiert auf Tatsachen. Ich würde es höchstwahrscheinlich auch so gemacht haben. Und so ist er immer 5 Jahre noch hingefahren und hat mit dem eben diese Beziehung, diese unausgesprochene Annäherung, wie auch immer, gehabt. Und das hat natürlich in dem Moment, wo der da 10 Minuten vor seinen Augen am Galgen baumelt und zuckt, bis er endlich tot ist, das hat den moralisch natürlich kaputt gemacht.
Und danach, ihm danach alles hinterlässt, dann, was er besaß, die paar Sachen.
Ja, das war eine richtige das war auch das Vertrauen der Mörder, die haben natürlich auch gehofft, dass durch seine Popularität und die Aufmerksamkeit vielleicht das lebenslänglich wird und so weiter. Und am Ende hingen die da und sterben. Und natürlich fühlt sich Truman Capote daran mitschuldig. Und. Also das ist ein Psycho-Horror, aus dem der Zeit seines Lebens nicht mehr rauskam. Also das ist ein Wendepunkt in Truman Capotes Leben. Und danach hat er im Prinzip auch nur noch jetzt den weißen Elefanten geschrieben, über den wir danach gleich reden. Kaputt. Aber danach war sie kaputt. Und danach hat sie auch angefangen, richtig zu saufen, Drogen zu nehmen, ist richtig untergegangen. Also ganz, Studio ganz, 54 ganz rauf traurig. Und runter. Nee, das war noch nicht.
Ach so.
Aber Drogen ging schon los. So, dann hat er 1966, da war er dann, weil das Buch ein Riesenerfolg wurde, auf der Höhe seines äußerlichen Ruhms, Geld, Ansehen und so weiter, war ganz weit oben und hat auch noch diesen Black and White Ball im Waldorf Astoria oder was auch immer, im Plaza Hotel in New York gegeben. Das war ein Ball, der 500 Gäste versammelt hat, und das waren die 500 weltweit prominentesten Menschen, sag ich jetzt mal. Die hat er zu einem Maskenball eingeladen, auch so mit so hintenrum Erpressung, also wenn du nicht kommst, und so, also er hat es geschafft, alle waren sie da, weil sie Angst hatten, wenn ich nicht da bin, dann bin ich out oder was auch immer.
Um die Eintrittskarten zu diesem Ball haben sich Leute 2 Jahre lang geprügelt.
Ja, es gab also eine Hysterie um diesen Ball, darüber könnte man alleine eine Folge machen, und ich bin sicher, das wird hier in dieser Feud-Serie sehr prominent mit drin sein. So, und da war er auf dem Höhepunkt, aber im Prinzip war er da schon so ein bisschen, was schriftstellerisch angeht, auf dem absteigenden Ast, weil danach konnte nicht mehr viel kommen.
Na, was man
und immer, er hat immer, was?
Ich glaube, man muss dazu sagen, das, womit der Mann zwischen den Romanen und Geld verdient hat, der war ein brillanter Journalist. Also der hat viel und oft für den New Yorker geschrieben und tolle Reportagen. Also das ist wirklich.
Der hat schon Geld verdient neben den Büchern. Das stimmt. Der hat auch gute Preise gekriegt. Bin ich auch sicher. Aber dieses, wie willst du dich steigern? Du hast 2 sehr große Erfolge und jetzt wartet die Welt auf was Drittes. Und er hat immer gesagt, ich bin wie Proust, ich werde wie Proust für 100 Jahre vorher in Frankreich den großen Gesellschaftsroman, an dem sich die Welt orientiert, geschrieben hat, werde ich das für Amerika machen. Das Buch wird heißen Erhörte Gebete, und es wird alles, die gesamte Gesellschaftsstruktur wird in diesem Buch für alle klar ersichtlich sein. So, das hat er schon immer erzählt. Da hat er seit Ende der 50er Jahre von erzählt. Und nun ist dieser Absturz und dieses Loch, und er erzählt immer weiter von diesem Buch, und alle so, ja, aber du bist nur zugedruckt irgendwie unterwegs, wann schreibst du denn mal was? Ja, und dann hat er eben gesagt, ja, ich habe schon alles geschrieben, ist alles schon zu Hause, liegt alles schon rum. Und 1975 hat er dann ein Kapitel im Esquire veröffentlicht. Und das war auch so, Esquire war eine renommierte große Zeitschrift, und alle wussten, da kommt jetzt irgendwas aus der Gesellschaft, aber keiner wusste was. So, und dann liegt das da plötzlich eines Mittwochs im News-Stand in New York überall raus.
Die Ausgabe war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft.
Die Frauen, denen er die ihm alles erzählt haben, aus der höchsten New Yorker Society, die hat er benutzt, um deren dreckige Geheimnisse zu veröffentlichen. Und zwar nicht charmant oder so, sondern böse. Mhm. Richtig, richtig böse. Und das waren ja seine Schwäne, ne, wie er genannt hat, die Frauen. Die haben innerhalb von 20 Minuten das erste Kapitel dieses Buches gelesen, in den nächsten 20 Minuten sich gegenseitig angerufen und in den nächsten 20 Jahren nicht mehr ein einziges Wort mit Truman Capote geredet. Der war so unten durch, wie man nur unten durch sein kann. Und derjenige, der am meisten davon überrascht war, war Truman Capote. Der hat natürlich geglaubt, unsere Freundschaft wird das alles über, die werden gar nicht merken, dass sie gemeint sind, weil ich ja die Namen geändert habe. Ich bin einer von euch. Alles Riesenfehleinschätzung. Natürlich war er nie Teil des alten Geldes, sondern immer nur der Clown, der geduldet wurde am Tisch. Und jeder hat sofort gewusst, um wen es geht. Er hat ganz, ganz schlecht oder auch vielleicht mit Absicht nicht groß ver...
Na, er hat nur die Namen geändert, alles andere stimmte. Namen geändert.
Alle und untereinander wussten die um ihre Geheimnisse. Er hat im Prinzip gezeigt, dass diese ganzen Idole der Gesellschaft um nichts besser sind, als der in kaltblütig am Gangelgen endende Mörder Perry, der ein Stricher war und genau so auf dieselben Sachen gemacht hat, wie diese Damen der oberen Gesellschaft. Da ging es um Gattenmord, da ging es um Betrug, um Strich, um Prostitution, um alle diese Themen, bloß eben auf diesem ganz hohen Niveau. Es liest sich auch toll. Also es gibt vier Kapitel, die hat er so nach und nach dann im Esquire veröffentlichen lassen, gegen insgesamt 1 Million Vorauszahlung. Das Buch selber ist verschollen, also es wurde nicht gefunden. Die restlichen 4 Kapitel, von denen er erzählt hat, dass es sie gibt, liegen vielleicht noch in irgendeinem Bankfach, irgendwo in irgendeiner Bank.
Vielleicht hat er sie auch nie geschrieben.
Er war eben ein großer Erzähler, er konnte eben ganz toll lügen und ausschmücken und so weiter. So, aber die Frauen, um die es ging, die waren mit ihm durch. Und danach ging der Absturz rasant. Also dann kam Studio 54 zu seinem Glück, weil da konnte er Drogen nehmen und sich eine neue Fanbase aufbauen von Showbusiness-Leuten, was natürlich ein schwacher Ersatz ist zu dem alten Geld in New York. Das ist natürlich das, wozu sie alle streben. Da kennen wir auch diesen tollen Film mit Maggie Smith und Sarah Jessica Parker.
First Wives Club.
Ja. Genau, wie die versucht, da reinzukommen. Und wenn du das denn geschafft hast, das ist einfach die Königsdisziplin. Mit Liza Minnelli gucken im Studio 54 ist leichter, sag ich mal. Ne? Aber das war dann sein Ersatz. Und wenn ihr sehen wollt, was dann aus dem geworden ist.
Eine man Leiche kann nur zum Dessert.
Ja, genau. Man kann nur sagen, eine dicke, aufgeschwemmte Kröte aus der Hölle.
Mehrmals geliftet.
Ganz, ganz schlimm. Und ist auch viel in Talkshows gegangen, nachdem er 3 Tage durchgefeiert hat und gar nicht mehr reden konnte, nicht mehr sprechen, nicht mehr artikulieren, war trotzdem in Talkshows. Also ein
und hat sich da fragen lassen, was denn passiert, wenn er weiter so Drogen nimmt und säuft.
Und die Antwort war, ich werde voraussichtlich bald sterben.
Genau.
Genau. Ja, ja, das war alles eingepreist. Okay, also so ein Leben. Hm. Und dann ist er natürlich verreckt. 84 ist er dann gestorben an diversen Drogenzeugs. Und man kann, wie soll ich sagen, diese Dramatik des Absturzes kann einem wahnsinnig leid tun. Hm. Also mir tut es leid, weil ich kann schon verstehen, dass das diese Nähe zu diesem angeschwärmten Mörder, dass einen das aus der Bahn wirft und dass man dann dass man dann auch hart wird und böse wird und dann diese ganzen Fotzen, diese reichen Fotzen, muss man ja so sagen. Darf man das so sagen? Ja,
nein.
Darf ich nicht so sagen. Aber
nein, darfst du nicht.
Er dachte so eben, diese reichen Weiber, die nichts machen und trotzdem alles haben und trotzdem diese ganzen Verbrechen begehen, hintenrum und nicht dafür baumeln, dass der das denn sozusagen benutzt als Abrechnungsroman, in der Hoffnung, dabei nicht erwischt zu werden. Also auch Delusion, was ja auch mein Konzept ist. Ich kann das alles nachvollziehen. Und ja, so ist das. Wer tiefer einsteigen will, soll 2 Sachen machen. Einmal, es gibt ein Interviewbuch, das heißt, ich bin schwul, ich bin süchtig, ich bin ein Genie. Das ist super als Einstieg. Oder The Capote Tapes, das ist ein Dokumentarfilm von 2019, den werdet ihr auch irgendwo finden. Den kann man auch gucken. Natürlich gibt es über diesen Bruch mit seinen Swans, darüber handelt jetzt die neue Serie, die am 31. kommt. Deswegen machen wir den ganzen Driss hier, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, was der Hintergrund ist. Das müsst ihr natürlich alle gucken, weil das wird richtig gut, hoffen wir. Die Besetzung haben wir vorhin schon gesagt und ich verzichte jetzt darauf, alle Namen der Schauspieler mit den Namen der echten Personen und mit den falschen Namen im Buch beantwortete Gebete zu synchronisieren. Das müsst ihr selber machen, das ist eure Rateaufgabe. Ja, ich höre auf mit einem Zitat. Truman Capote, ganz entsetzt, dass er nun aus diesen Kreisen rausgeschmissen wurde und zwar in einem hohen, hohen, hohen Bogen. Na gut, ich meine, man schreibt auch nicht, wie der Chef von CBS mit der Senatorin fickt, während sie ihre Tage hat und denn das Bettlakenblut beschmiert ist, was die Rache der Senatorin ist an dem CBS-Chef, weil die hässlich war und er sie eigentlich nicht hätte ficken wollen und deswegen nicht gesagt hat, dass sie ihre Tage hat und nun geht sie und er muss das blutige Laken irgendwie, bevor seine Frau nach Hause kommt, wieder sauber machen. Sowas schreibt man ja auch eigentlich nicht.
If you're smart, no. Nee,
ist schon ein bisschen gemeint.
Wenn man oder nicht seit 20 Jahren besoffen ist, schreibt man sowas
oder
nicht
dass ein. Die eine Society Lady früher ihren Mann erschossen hat, bevor sie Society Lady wurde, was inzwischen alle vergessen haben, bis er das wieder aufgeschrieben hat, die dann Cyanid nimmt und sich umbringt, 2 Wochen danach. Und nur so. Also es war ja richtig, richtig groß. Und Truman Capote sagt dazu, what did they expect? I'm a writer. I use everything. Did all those people think I was just there to entertain them?
So, ich fange das, meine kleine Erzählung über den dritten Mann, über den wir heute reden, nämlich über Gore Vidal, mit einem Zitat über Truman Capote an. Gore Vidal wurde, als Capote 84 gestorben ist, danach gefragt, weil die beiden sich kannten, was er denn darüber denkt. Und Capote hat gesagt, dying was his best career move ever. So,
Gore Vidal hat das gesagt
über Truman Capote. Truman Capote und Gore Vidal haben sich in den Anfang der 50er Jahre.
Das ist jetzt der dritte Schwule aus der Clique sozusagen.
Anfang,
ne?
der 50er Jahre in New York kennengelernt und haben sich von Anfang an in inniger Hassliebe, daraus wurde dann in den nächsten 30 Jahren ein intensives Hassverhältnis ineinander verhakt. Zu dem Zeitpunkt kannte Vidal Tennessee Williams schon, den er immer als literarischen Ziehvater verstanden hat und den er The Bird genannt hat.
The Glorious Bird.
The Glorious Bird, also den hat er sehr bewundert, da war schon sehr sinnig. Vidal ist 1925. Also
die waren ja auch so eng befreundet, die sind ja zusammen, die haben ja in Italien genau, zusammen.
Die haben zusammen,
Jeep
da die haben zusammen in Italien, also Männer die beiden so. Waren 25.
Die hatten viel Spaß.
Die beiden waren 25.
Die waren Melly und ich. Auf
Mykonos. Genau, die waren 25 Jahre eng befreundet, obwohl Williams 15 Jahre älter war als Vidal. Vidal ist 1925 geboren und zwar nicht in den Südstaaten, sondern in West Point.
Ganz andere, ganz
so, andere Vidal kommt aus der gesellschaftlichen Schicht, in die Capote immer rein wollte,
genau.
Nämlich aus dem, nicht unbedingt Geld, aber
Alter,
aus dem alten gesellschaftlichen Familienadel Amerikas, also der beste Freund seines Großvaters war der Sohn von Abraham Lincoln. So, dann
Opa war doch Senator.
So, und also genau, Opa war Senator. Vidal ist in West Point geboren, weil sein Vater damals da unterrichtet hat, nämlich Luftwaffentechnik. Vidals Mutter Nina war zu dem Zeitpunkt, als ihr Mann Luftwaffentechnik unterrichtet hat in West Point, schon das, was sie den Rest ihres Lebens war, nämlich schwere Alkoholikerin. Auch jemand, der immer mal hier und mal links und mal rechts gevögelt hat. Die Ehe ging nicht gut und wurde dann relativ zackig geschieden. Nämlich 10 Jahre, nachdem sie geheiratet hatten, da war Gore 4. Deswegen wuchs Gore vor allem in der Obhut seines Großvaters auf. Der war Senator und galt immer so als der amerikanische Schattenpräsident. Der saß lange im Senat und war sehr mächtig und sehr gut verbunden in der amerikanischen politischen Kaste. Und war noch was.
Beeindruckender Mensch, ne?
Also war ein sehr beeindruckender Mensch. Unter anderem, weil er mit 10 bei einem Unfall erblindet war und ihn das aber überhaupt von gar nichts abgehalten hat, außer davon selbstständig zu lesen. Da kam dann dieses relativ kleine Kind sehr zu Pass. Der begann nämlich mit 7 einfach sozusagen die Augen seines Großvaters zu sein. Nicht nur, dass er ihn regelmäßig in den Senat begleitet hat und da sehr früh einen sehr genauen Einblick in die politische Kaste und in die politischen Wirkweisen von Amerika bekommen hat, sondern er hat ihm auch alle Dokumente aus dem Senat vorgelesen und hat, während er im Senat saß, auch die Lesefunktion übernommen. Das heißt, das Kind hatte mit 10 schon sehr viel Ahnung von der politischen Kaste und allem, was
Wortschatz
und allem, was und allem, was damit einherging. Gore war ein kluges Kind, er war auch ein kluger Erwachsener und ist wahrscheinlich der intellektuellste und gebildetste von den drei Leuten, der eloquenteste auch mit Abstand. Von den drei, so,
das war ein schärferer Denker.
So, der ist, nachdem er von Großpapa anständig großgezogen worden ist, weil er Mama ordentlich auf den Sack gegangen ist, natürlich auf Privatschulen verbannt worden, wie man das damals so machte und ja in einigen Zusammenhängen heute noch macht. Auf der letzten dieser Privatschulen, dem St. Alban, der St. Alban School, lernte er die Liebe seines Lebens kennen, der hieß Jimmy Tremble. Und ist zumindestens, hat Vidal das Zeit seines Lebens gesagt, das war ein sehr langes, der einzige Mann, den er je wirklich geliebt hat.
Das war so ein All-American Boy, ne?
Das, genau, Herr Trimble war ein Sportstar, ein All-American Boy und wer mal wirklich aufregende Sexualität unter jungen Männern lesen will, kann das in den 2 Memoiren, die Vidal geschrieben hat, das erste heißt Palimpsest, das zweite heißt Point-to-Point Navigation, nachlesen. Also Herr Vidal behauptet, ob das wirklich stattgefunden hat, wagen viele andere Menschen zu bezweifeln, dass die beiden regelmäßig in der Dusche und in den Schlafräumen dieses Internats viel Vergnügen aneinander gefunden haben, dass das auch normal war auf diesem jungen Internat und dass sie da nicht die einzigen waren. So, Herr Vidal ist aber nicht aufs College gegangen, wie man jetzt erwarten könnte, sondern der erste, Zweite Weltkrieg war in seiner Hochphase. Das heißt, Vidal meldete sich genau wie Trimble mit 17 Jahren zum amerikanischen Heer und wurde auch eingezogen, hatte dann erst so einen Schreibtischjob, war dann 3 Jahre bei der Marine, bis er sich so unterkühlt hat, dass er davon dauerhafte körperliche Schäden bekommen hat und wurde dann mit 21 ausgemustert. Mit 21 passierte auch noch was anderes. Er hatte mit 19 angefangen, auf diesem Schiff, auf dem er da stationiert war, einen Roman zu schreiben. Der hieß Willy War und wurde veröffentlicht, als Vidal 23 war und war ein phänomenaler Erfolg, gilt heute als das war 1946, Anfang 46, gilt heute immer noch als der erste Roman, den ein amerikanischer Schriftsteller über diese Zeit geschrieben hat.
Über Homosexualität.
Nee. Das hatte mit Homosexualität noch überhaupt nichts zu tun. Was zu diesem Zeitpunkt auch geschah, war, dass Jimmy Trimble in Iwo Jima das Zeitliche segnete und also starb, als er 18 war. Das hat Gore Vidal dem amerikanischen System nie verziehen. Mhm. Er hatte von seinem Großvater noch was anderes geerbt, nämlich der Großvater Vidal war einer der wenigen amerikanischen Politiker, die sich explizit gegen den amerikanischen Kriegseintritt ausgesprochen hatten. Der Präsident wollte das unbedingt, Truman zum damaligen Zeitpunkt, hat das ja dann auch geschafft, aber es gab eine breite und gesellschaftlich auch sehr lautstarke Basis in Amerika, die gesagt haben, das ist nicht unser Krieg, das findet in Europa statt, wir haben damit nichts zu tun. Das ist eine Position, dass sich nicht einmischen in die Politik anderer Länder, die Vidal auch Zeit seines Lebens immer sehr lautstark vertreten hat. Das hat nur eine andere Färbung angenommen im Laufe der Zeit.
Könnte man sagen, dass er links war, nach unseren
dazu komme ich gleich. Also okay. Er kommt aus einer zutiefst konservativen Familie. Mhm. Die Demokratische Partei war damals auch noch nicht das, was die Demokratische Partei heute ist, nämlich nee. Irgendwie sowas, also die Demokraten, das muss man ja immer noch mal dazu sagen, sind nicht mal Sozialdemokraten, also soweit reicht es ja nicht, mhm. sondern es gibt eigentlich keine linke Partei in Amerika. Wenn die Demokraten in Europa Politik machen würden, wären sie sowas Ähnliches wie die CDU. Und also nicht völlig durchgeknallt und irgendwie an Demokratie noch so ein bisschen interessiert, aber so grundsätzlich auch eher Geschäftsinteressen vertreten. Genau. Vidal hat auch immer gesagt, es gibt kein Zwei-Parteien-System in den USA, sondern es gibt eine Partei, das ist das Partei des Besitztums. Mhm. Und die einen sind halt ein bisschen netter, wenn es um Leute geht, die das stört, und die anderen wollen halt Kapitalismus eigentlich auf seine brutalste Art und Weise durchziehen. Anyway, Willie War erscheint, als Vidal 23 ist, wird ein phänomenaler Erfolg. Er gilt auch als einer der jungen Wilden, hat diesen Roman, weil er kein Geld hat, und in einem südamerikanischen Land geschrieben, und seine bis dato größte Unterstützerin war Aeneas Nin, die behauptet, sie hätte mit ihm eine Affäre gehabt. Herr Vidal widerruft das in seinen beiden Memoiren lautstark, weil Herr Vidal, wenn man mal Jugendfotos von ihm sieht, war ein heißes Geschleuder, meine Damen und Herren, und hatte, so behauptet er jedenfalls, mit 25 schon mit mehr als 1000 Männern sexuellen Kontakt gehabt.
Wobei Good er sich him. Nicht als schwul...
Genau. Vidal schreibt, nachdem Willie War ein fantastischer Erfolg war, unter seinem eigenen Namen und zwei Pseudonymen in den nächsten 8 Jahren 12 weitere Romane und ist unfassbar produktiv, weil er nebenher auch noch journalistisch arbeitet. Also er schreibt jeden Tag 3 oder 4 Stunden und zwar religiös von Montag bis Sonntag und arbeitet wirklich viel. Sein dritter Roman unterbricht diese eigentlich erfolgreiche Karriere so ein bisschen, obwohl das Buch sich wirklich gut verkauft. Das Buch heißt The City and the Pillar, erscheint 1953 und ist der erste...
Das ist homosexuell.
Der erste offen homosexuelle Roman in der amerikanischen Verlagsgeschichte, der wirklich ein literarisches Werk ist. Also natürlich gab es jede Menge...
Ja, es gab auch Truman Capote 48 mit andere Stimmen, andere Räume.
Klar, aber andere Stimmen, andere Räume hat eine schwule, beziehungsweise heute würdest du vielleicht sogar sagen, eine Transfigur im Ensemble. The City and the Pillar ist die Geschichte von zwei sich liebenden Männern in New York. Das ist eine etwas andere...
Ja, ist schon sehr eye to eye.
Ist eine etwas andere Geschichte. Eigentlich ist Vidal bis dahin sehr gut beleumundet. Allerdings, der Chefkritiker der New York Times sagt, nachdem er The City and the Pillar gelesen hat, dass er sich weigert und auch dafür sorgen wird, dass Vidal je wieder auf den Seiten der New York Times besprochen wird. Das startet einen großen Schwall von Hass von Vidal zugunsten dieser Publikation. Es ist aber wirklich so, dass die nächsten 15 Jahre kein Buch von Truman Capote, Gore Vidal in der New York Times besprochen wird. Das ist so ein bisschen der Tod für jeden Autor, weil die New York Times halt das etablierte Medium ist, das Bücher hoch und runter loben kann, wenn sie das wollen. Das geht heute zum Beispiel mit der New York Times noch für ein anderes Medium immer noch, nämlich für Stücke, die auf dem Broadway laufen. Da ist wichtig, was in der New York Times steht. Davon lässt sich aber Vidal nicht verdrießen, sondern macht das, was alle einigermaßen Schriftsteller die letzten 40 Jahre gemacht haben, die Geld verdienen wollen, nämlich er zieht nach Los Angeles und beginnt für Hollywood zu schreiben. So.
Aber nochmal ganz kurz zu seiner Sexualität. Er sieht sich, da er sich nur als aktiver Mann, der promisk ist, sieht nicht als Homosexueller.
Das, was Vidal schon damals und dann auch relativ früh, schon, nämlich schon Anfang der 60er, also als das alles noch hoch illegal ist und Stonewall noch nicht passiert ist, auch sehr öffentlich sagt, ist, alle Menschen sind bisexuell, das war schon immer so. Ja. Homosexuelles Verhalten ist einfach nur eine Form von Verhalten, das ist völlig normal, wenn auch nicht alltäglich, aber das hat es schon immer gegeben und ich mache das auch ab und zu und wer was anderes denkt, darf gerne die Fresse halten.
Genau, er konnte also nicht ertragen, den Makel an dieser ideellen, elite-geschulten Figur, schwul zu sein, das war zu viel für das eigene Selbstverständnis. Das konnte er nicht ertragen.
Würde ich so gar nicht sagen, sondern das, wo er sich geweigert hat, ist, sich über seine Sexualität definieren zu lassen. Er hat immer gesagt, das ist ein Verhalten, das ist keine Identität. Und
ganz anders als wir heute, ne?
So.
Ja.
Und eigentlich.
Aber er hat ja, also ich habe es eher so verstanden, dass er hat ja nach seiner großen Liebe, nachdem die gestorben war, hat er auch gesagt, er hat nie wieder geliebt, so, ne? Also Liebe ist für ihn auch nur ein Slogan. Er findet Liebe an sich pathetisch und tradiert und blöd. Es gibt homosexuelle Akte und heterosexuelle Akte und er macht beides, so. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so viel damit zu tun hatte, dass er sich seinem traditionelleren, konservativeren Ich so verpflichtet gefühlt hat. Ich hatte eher das Gefühl, dass es war halt Sex für ihn und Sex war das eine und das ist für ihn alles wertfrei gewesen. Aber die Liebe zu Männern, die hat er so nicht mehr zugelassen.
Ja, ich glaube, das war eher eine Wunde. Er war auch zum Beispiel nie passiv, er war immer nur aktiv.
Nein, da gibt's ja viele,
da gibt es ja viele heute, genau, die, nee, aber die ja auch von sich sagen, solange ich aktiv bin, bin ich nicht schwul.
Weißt das du, wie war ich aber nicht, ich glaube, er hat aber gar nicht nur für sich gesagt, dass er nicht schwul ist, sondern so wie ich es verstanden habe, hat er gesagt, homosexuelle Liebe an sich gibt es für ihn gar nicht so, sondern es ist halt, er hat Männerfreundschaften und er hat Sex mit Männern, aber es gibt die Bindung, diese große Bindung, die große Liebe existiert für ihn so nicht, so habe ich es eher verstanden.
Also, um das nochmal auf eine andere Art und Weise und auch auf sein Werk bezogen einzuordnen, das, was Vidal unter Homosexualität versteht, ist auch viel seinem Verständnis für das klassische Griechenland und das klassische Rom, mit dem er sich dann sehr ausführlich beschäftigt hat, gewachsen, wo es einfach diese Einteilung in Heterosexualität und Homosexualität nicht gab, sondern jeder einfach quer durch den Gemüsebarten das gefickt hat, was er gerade ficken wollte, ohne dass jemand von außen darauf gezeigt hat und gesagt hat, du bist jetzt aber das, weil du dich so und so verhältst. Und so hat er das, glaube ich, verstanden. Er hat nie geleugnet, dass er Männer begehrt und mit Männern gerne Sex hat, wie auch nach diesem Buch. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, der Mann hatte, als er 25 war, 11 Romane geschrieben. Einer davon war halt ein handfester Skandal gewesen, von dem auch alle gesagt hatten, dass es ein handfester Skandal werden würde. Einer seiner Freunde hat ihm, als er das Manuskript von The City and the Pillar gelesen hatte, gesagt, dieses Buch würde die amerikanische Gesellschaft 25 Jahre lang nicht verzeihen. Ich sage voraus, in 25 Jahren wirst du noch über dieses Buch reden. Er hat dann die nächsten 60 Jahre über dieses Buch geredet.
Ja.
So, das, was er in Hollywood gemacht hat, ist Geld zu verdienen. Das konnte man damals sehr gut. Es gab im amerikanischen Fernsehen keine Serien, so wie heute, sondern das, was es gab, ist, dass es jede Woche wurde in mehreren Formaten sozusagen ein abgefilmtes Theaterstück aufgeführt von wirklich guten Schauspielern, unter anderem auch seinen zukünftig besten Freunden Joan Woodward und Paul Newman, für die er viel geschrieben hat in der Zeit. Der große Film, an dem er mitgewirkt hat, und er hatte einen 4-Jahres-Vertrag mit MGM, der dann auch, wo er so gut und so viel dran gearbeitet hat, dass die gesagt haben, okay, dein Vertrag ist abgegolten, auch wenn es erst 2 Jahre sind, war Ben-Hur, in den er eine schwule Liebesgeschichte reingeschrieben hat, die man sehr deutlich sehen kann, wenn man es weiß, die Charlton Heston, der Hauptdarsteller, weil er total bekloppt war, nicht gesehen hat.
Weil sie es mir auch nicht gesagt haben.
Der Regisseur wusste es, der Drehbuchautor wusste es, der andere Darsteller wusste es.
Ja, sehr schön.
William Boyd. Ach, so toll. Charlton Heston hat das niemand gesagt.
Steven Boyd. Sehr schön von Gore Vidal persönlich erzählt in The Celluloid Closet. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Ja. Ich pack's in die Show Notes.
Und ich habe nicht umsonst diesen Film 11-mal gesehen in meiner frühen Jugend.
Einer unserer liebsten Sandalen-Filme. Ja. So, Vidal arbeitet 10 Jahre in Hollywood, dass denjenigen, den er aus New York mitnimmt nach Hollywood, ist der Mann, mit dem er die nächsten 50 Jahre verbringen wird, nämlich Howard Ashton. Den hat er kennengelernt, als er 25 war.
Einmal gebumst und ein Leben geliebt.
Die beiden hatten wohl ein paar Mal Sex, aber danach nie wieder. Und haben ein Leben voller Zuneigung und großer Freundschaft und Gemeinsamkeit miteinander verbracht.
Andere würden sagen Liebe, aber er konnte ja nicht.
Rund um die Welt. Vidal nennt das nicht Liebe. Nee. Ashton hat das anders genannt. Ja. Leute, die dieses paar Mal zusammen gesehen haben, haben das auch Liebe. Anders bezeichnet. So, Gott, das
der
war
verkorkste Typ, ne?
Das war die große Beziehung seines Lebens. Er hat in 10 Jahren ordentlich Kohle gemacht in Hollywood und hat sich danach dahin zurückbegeben, wo er eigentlich hin wollte, nämlich an die Ostküste, und hat sich in Washington ein riesiges Anwesen gekauft für $13,000. Das ging damals noch.
Überleg mal. Das Haus sieht aus wie und, 1 Million.
Genau, und das Haus
Howard
würde,
Austin heißt der. Ich habe mich gerade gewundert.
Howard Austin. Was habe ich gesagt?
Ashton.
Oh ja, Howard Austin, du hast recht. Da haben Howard und Vidal, nachdem sie an der Westküste angefangen haben, Partys zu geben, auf die alle gekommen sind. Also es gibt Fotos von diesen Abenden, wo du halt irgendwie Marlon Brando, Aeneas Nin,
Everyone,
irgendwie die gesamte Hollywood-Elite, hunderte von Leuten. Dieses Haus gehörte zeitweise auch Paul Newman und Joan Woodward und Vidal, und sie haben sich immer nicht getraut, die Leute, die auf den Partys waren und von denen sie dachten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, rauszuschmeißen, weil die hätten ja mit den anderen Leuten befreundet sein können. Sie wussten das immer nicht so genau. Vidal kannte auch Gott und die Welt damals, also der war so ein sozialer Magnet. Ich würde nicht sagen, dass er ein sozialer Schmetterling war, weil er eigentlich ein zutiefst schüchterner Mensch war und ich glaube sehr introvertiert.
Ja, sein Mann war der Soziale auch.
Erstmal war er arrogant und dann war er auch noch ist er schon verwandt mit den Kennedys oder?
Die Verwandtschaft mit den Kennedys ist ja absurd, weil eigentlich ist er ja nicht mit denen verwandt, sondern er ist ja nur so ein zweigliedriger Schwippschwager. Also um das nochmal zu sagen, seine Mutter hat, nachdem sie mit seinem Vater verheiratet war, einen Mann geheiratet, der, nachdem die beiden wiederum geschieden waren, die Mutter von Jacqueline Onassis geheiratet hat. Waren die beiden miteinander bekannt.
Ich meine, der Name allein war ja insane. Der Vater hatte ja, also der Vater hatte bei der Geburt die Geburtsurkunde ausgefüllt und hatte den falschen hatte seinen eigenen Namen falsch eingetragen. Deswegen war dann Gore Vidals Name auch falsch, weil der ja irgendwie nach seinem Vater mitbenannt worden ist oder so, keine Ahnung.
Genau.
Dann haben sie das später korrigiert. Dann wurde bei seiner Taufe, glaube ich,
genau,
als er 13 war, der Name der Mutter noch hinzugefügt, dann, also, ne, die war ja eine Gore.
Genau.
Gehört auch mit irgendwie da rein.
Tauchte also als dritter Name, tauchte dann Gore auf, vor Vidal, und dann hat er irgendwie Jahre später nochmal gesagt, okay, das ist mir jetzt alles zu viel, die ersten Namen schmeißen wir raus, weil ich muss auch als Schriftsteller dann irgendwie gut, der Name muss gut klingen, und ich bin jetzt nur noch Gore Vidal. So. Aber es war ihm auf jeden Fall auch wichtig, dass der Name Gore vorkommt, und why wouldn't it be, ne? Also auch angesehene Familie.
Und ja, und mit den Kennedy Sisters, das war ja Lee Radziwill oder wie die Schwester von Jackie
Raswell,
Kennedy.
Genau.
Raswell. Und die war ja dann eine der Swans von Truman Capote. Das heißt, da haben sich dann auch wieder die Leben
und dann
getroffen.
Sind wir auch nur ganz, ganz kurz um die Ecke von Little Edie und Grey Gardens. Die waren ja auch Bouviers.
Die waren
also
auch Bouviers.
It's all in the same family.
Es ist so wie man amazing. Und wie man sieht, die Blase ist klein.
Marilyn den Präsidenten.
Ja, wenn wir gerade beim Präsidenten so sind, also Vidal war immer ein hochgradig politisch interessierter Mensch. Mitte der 60er Jahre ist er dann auch wieder, hat er sich von The City and the Pillar, natürlich hat er zwischendurch immer fleißig weitergeschrieben. Es gab, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Jahr es war, ich glaube 61 oder 62. In dem Jahr hat er 2 Stücke, 2 Romane und 4 Drehbücher geschrieben. Also wie man das, und das alles per Hand, wie man das genau macht.
Und
ist
alles gut.
Und alles super.
Und alles super.
Und alles super. Also das, was er dann getan hat, ist auch auf Betreiben von Tennessee Williamson, von den er einfach angeguckt hat und gesehen hat, aha, ich muss also ein Stück schreiben, dann ein bisschen PR machen und dann kann ich die nächsten 10 Jahre Kohle damit einfahren. Das ist super. Das mache ich jetzt auch. Dieses Stück hieß Visit on a Small Planet. Das war sein erster großer Erfolg. Der zweite große Erfolg war The Best Man.
Oh, das habe ich gesehen am Broadway.
Genau.
Mit das Will ist, von Will and Grace.
Genau, das ist, das wird auch nach Eric wie vor, McCormick. Das ja. Wird auch nach wie vor mehrfach aufgeführt. Ist es in den, ist es, glaube ich, vor 10 Jahren das letzte Mal am Broadway, war auch ein riesiger Erfolg.
Ja, das war das.
So, und dann ist er ein erfolgreicher Stückeschreiber, hat aber zwischendurch auch einen Roman geschrieben, nämlich Julian, ein Porträt des römischen Kaisers. Und in dieser, so, das ist sein erster riesiger finanzieller Erfolg, Hunderttausende von diesen Büchern werden verkauft, er macht richtig Asche und beschließt daraufhin, obwohl er sich eigentlich mit nichts weiter beschäftigen will als mit der amerikanischen Geschichte, das, was man vielleicht macht, wenn man das tun will, sich mit etwas genau beschäftigen, einen weiten Blick zu haben, und zwar von Italien aus. Er zieht mit Howard nach Italien und da wohnen sie erst eine ganze Weile in Rom und beziehen Anfang der 70er Jahre ihr Zuhause in Ravello, also an der blauen Küste in Italien.
Amalfi.
Genau, in der Amalfi-Küste. Ein sensationelles Haus, in dem die nächsten 30 Jahre die Hot Volée weltweit ein- und ausgeht. Also,
Hot Volée?
Ich.
Und genau. Tatjana war in dem Ort, hat das Haus.
Hot Volée ging ein und aus, Tatjana ging dran vorbei.
Hat das Haus aber leider nicht gefunden, aber man kann es vom Ort aus von unten sehr schön betrachten, weil es an so eine Klippe rangeklatscht ist quasi. Ja. Ein sensationelles Haus. Vidal ist die nächsten 30 Jahre mit allen befreundet, die Rang und Namen haben, vor allem Namen. Es gibt also so Abende, wo Tim Robbins und Susan Sarandon mit diesen Kindern in diesem Haus zu Gast sind, sind die einzigen Kinder, die da hinkommen durften, weil
er hasst Kinder.
Weil Vidal Kinder eigentlich nicht leiden kann. I get that. Aus der
Hölle. Ja, tote, so, böse Zocke. Ja.
Und dann kam Sting. Und dann kam Sting und Bruce Springsteen zum Abendessen. So, das war die Art von Leben, die da geführt haben. Anyway.
Der war ganz, ganz oben.
Was er in den 60er Jahren auch macht, ist, weil er daran glaubt, dass sich das amerikanische System noch verändern lässt zum damaligen Zeitpunkt. Er kandidiert für das Repräsentantenhaus und zwar in einem Bezirk in Washington, der wirklich, wirklich, wirklich kein demokratischer Bezug ist, fährt da bessere, nachdem ihn die ehemalige Präsidentengattin Eleanor Roosevelt persönlich beim Wahlkampf unterstützt hat, bessere Ergebnisse ein als irgendjemand vor ihm und nach ihm. Nur mal zum Vergleich, Jack Kennedy hat in dem, als er zum Präsidenten gewählt wurde, im gleichen Wahlbezirk 15% weniger Stimmen bekommen als Gore Vidal. John F. Kennedy, ja.
Ja, gut.
So, also John F. Kennedy, so zu dem Zeitpunkt ist er mit den Kennedys auch. Zu dem Zeitpunkt ist er mit den Kennedys auch eng befreundet. Das erledigt sich schnell, weil Vidal was macht, was nur ein wirklich ernsthafter Geist meiner Meinung nach tun kann, nämlich er hält sich nicht zurück, wenn es um die amerikanische Präsidentschaft geht und sagt auch schon früh und während Herr Kennedy noch im Weißen Haus sitzt und auch nachdem er erschossen worden ist, dass John F. Kennedy ein schrecklicher Präsident war.
Ein Klugscheißer.
Was seine politischen Wirksamkeiten ist, ein großer, großer, großer Gegner des Vietnamkrieges, macht das auch öffentlich. Weil er damit so öffentlich umgeht, passiert noch was anderes, nämlich er wird als sozusagen der Prinz des demokratischen intellektuellen Bürgertums, dem Prinzen des republikanischen Bürgertums gegenübergesetzt in einem der großen Fernsehduelle der Fernsehgeschichte.
Das
der
ist Mann, so toll.
Der Mann heißt William F. Buckley, ist der Grund, warum Donald Trump jetzt nochmal zur Präsidentschaftswahl angetreten ist. Man kann eine Linie zwischen dem, was Buckley damals an konservativen Gedanken entwickelt hat und dem, wie sich die Republikanische Partei heute verhält, ziehen, wenn man das will. Das kann man auch angucken. Es gibt einen wunderbaren eigenen Dokumentarfilm über dieses Match, der heißt The Best of Enemies. Jedenfalls die beiden.
Das muss ich nochmal sagen. Also es ist auch für Leute, die eher der Unterhaltungsbranche verpflichtet sind. Das kann man so gut gucken und man denkt sich, man, ne, wenn man sich das anhört, man denkt sich, okay, das, wie boring muss das sein, sich das anzuschauen, und du schaust es dir an und es gibt keine tote Sekunde in diesem Match. Die beiden spielen sich Bälle zu auf einem Intellektuell, mit einer intellektuellen Schlagfertigkeit, mit einer Eloquenz, dass man da wirklich davor sitzt. Man ist highly entertained die ganze Zeit.
Behaken sich aber auch und sagen sich gegenseitig, Schatzi, dass sie die Fresse halten sollen.
Kurz davor, sich zu prügeln. Buckley ist an einer Stelle wirklich, der nennt ihn auch you queer.
Genau.
Also beleidigt ihn und outet ihn quasi. Nicht, dass das nötig gewesen wäre. Aber das kann man sich sehr gut anschauen, auch aus heutiger Sicht noch. Das ist einfach qualitativ super hochwertiges Fernsehen und macht Spaß. Es macht Spaß, vor allem Gore Vidal zuzuschauen, wie er mit einer Arroganz, aber mit auch einer Leichtigkeit diesem Typen diese links und rechts eine reinhaut. Und immer wenn der denkt, er hat jetzt Oberwasser und hat ihm gerade was Richtiges reingedrückt, dann grinst er nur. Und ohne kurz nachdenken zu müssen, kommt das nächste Ding.
Und
ist
da,
toll.
Dazu gibt es eben auch so viele YouTube-Schnipsel, auch wo wir vorhin schon Norman Mailer sagten, diese Talkshow bei Dick Cavett mit Gore Vidal und Norman Mailer, wo Norman Mailer wirklich ganz kurz davor ist, allen die Schnauze zu polieren, die
und besoffen ist.
Aber peinlich auch. Ja, aber wie toll. Mailer ist peinlich.
Ja, aber trotzdem.
Also, das war ja nicht mal ein Match.
Aber wie toll.
Also Buckley war ja, die waren ja irgendwie auf Augenhöhe trotzdem.
Ja, das war intellektuell anders.
Also Norman Mailer benimmt sich einfach komplett daneben, sagt irgendwann Dick Cavett, ob er nicht noch eine Frage von seinem Zettel ablesen will. Ja, so und Dick Cavett ist
dann irgendwann mit dem Publikum reden.
Dick Cavett ist dann auch irgendwann so genervt, dass er ihm sagt, wieso, warum nehmen Sie nicht meinen Zettel und stecken Sie sich da an, wo die Sonne nicht scheint.
So toll. Und dazwischen sitzt so eine Heidi Kabel.
Nein, die Heidi Kabel, von der du glaubst, dass sie die Heidi Kabel ist, war die wichtigste Theaterkritikerin der USA zu dem Zeitpunkt. Okay, also das ist kein Niemand.
Die Heidi Kabel. Heidi Kabel war auch kein Niemand. Hallo?
Nein, ich wollte nur, sie war jetzt
die
keine.
Die kam nicht zu Wort. Die war
so, die kam nicht zu. Ja, aber die hat sich die ganze Zeit hochgradig amüsiert. Ja. Anyway, das, was Vidal ab spätestens Mitte der 60er Jahre auch ist, ist eine viel eingeladene und sehr beliebte TV-Persönlichkeit. Ja. Also jedes Mal, wenn es darum geht, dass jemand schlau und unterhaltsam ist, lädt irgendjemand Gore Vidal ein.
Ja, den wir damals Helder von Sinn, aber die Zeiten sind vorbei.
In diese Sendung.
Er hat damals gesagt, ich würde niemals ein Angebot für Sex oder für einen TV-Auftritt ausschlagen.
Ja. Genau.
Und auch aus Berechnung, weil er weiß, ne, damit zahlt er alle seine Rechnungen.
Genau, damit zahlt er alle seine Rechnungen. Wobei er wirklich so spätestens ab Ende der 60er finanziell keine Probleme hat, weil die Romane, die er in dem Zeitraum schreibt, sind halt alle Teil seines, sind sieben Romane, die er in fast 30 Jahren schreibt, die sind in der Empire-Serie versammelt und beschäftigen sich wirklich mit der amerikanischen Geschichte von
Ist-Kanon
von Lincoln und so. Also wer was über Amerika lernen will, kann statt Proust lieber diese Romane lesen, unterhält man sich auch besser. Zwischendurch,
ist aber schon ein bisschen anstrengend.
Zwischendurch macht er immer mal wieder so Sachen, an denen er eigentlich nur selber Freude hat, die dann aber trotzdem Erfolg werden. Zum Beispiel sitzt er eines schönen Tages Ende der 60er an seinem Schreibtisch und hört auf einmal von irgendwoher, so beschreibt er das jedenfalls, eine Stimme, die sagt, My name is Myra Breckenridge and I'm the woman no man is ever gonna und so.
Ja, so, er hat den ersten Satz im Kopf gehabt.
Und na, er sagt, er hat diesen ersten Satz von irgendwo gehört, dann fängt er an, diesen Satz aufzuschreiben. Ja. Was dabei rauskommt, ist der erste Roman mit einer Gender-Hauptfigur. Weil er selber auch was macht, was er normalerweise nicht macht. Er plant seine Romane normalerweise sehr genau. Hier schreibt er aber einfach so, was ihm die Musen zuflüstern.
Genau.
Und merkt auf einmal in der Hälfte des Manuskripts, ups, das ist ja gar keine Frau. Keine Bio-Frau
keine
jedenfalls.
Cis-Frau.
Keine Cis-Frau. Dieses Buch wird veröffentlicht, wird ein unfassbarer Erfolg.
Ja, weil es halt auch so durchgeballert ist.
Und es ist aber,
es passt in diese,
also du kannst das aber gerade, weil es so durchgeballert ist, heutzutage auch noch relativ gut lesen. Um das nochmal zu sagen, aus diesem Film entsteht drei Jahre später eine der größten Katastrophen der Filmgeschichte.
Ja, aber was für eine
Katastrophe. Mit der Hauptrolle Raquel Welch. Mann wird vergewaltigt
Mae West macht so, die Sprüche ihres Jahrhunderts.
Mae West macht die Sprüche ihres Jahrhunderts und John Huston darf so ein bisschen rumnuscheln. Es ist ein unfassbarer Film, den man mal gesehen haben sollte.
American Flag in the Background, also alles ist da.
Vidal sagt immer, er hat mit diesem Film überhaupt nichts zu tun.
Naja,
stimmt auch, er hat damit nichts zu tun, er hat sich dafür gut bezahlen lassen.
Unfall.
Aber sonst nicht. Jedenfalls, Vidal fängt Anfang der 70er Jahre an. Ausführliche und sehr lange, also wir reden über 50 oder 60 Seiten lange Essays, die zum Beispiel in Esquire oder in anderen amerikanischen Publikationen gedruckt werden, und weil es so schlau ist, so unterhaltsam, und weil er sich nie für eine Pointe zu schade ist und weil er dabei auch immer ordentlich giftig ist, wird er der, ich würde jetzt mal freundlich sagen, meistgelesene Essayist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Stimmt, in Amerika.
Ja, bestimmt.
Diese Essays, die er neben, also der, so um das nochmal zu sagen, der Mann hat 12 Theaterstücke, über 30 Romane und wahrscheinlich 1000 Essays geschrieben. Die sind auch in 3 Bänden versammelt. Die kann man heute teilweise immer noch sehr gut lesen. Vidal lebt mit Howard 40 Jahre lang in Ravello.
Und dazu übrigens noch ganz wichtig das Zitat, das er sagte zu Truman Capote. Truman hat Zeit seines Lebens versucht, da zu leben, wo ich Zeit meines Lebens versucht habe, von wegzukommen.
Genau, in eine gesellschaftliche Schicht vorzudringen, aus der ich mich immer verabschieden wollte. Genau. So, das stimmt auch. Capote macht irgendwie, schreibt auch weiter Drehbücher, ist am Ende seines Lebens millionenschwer. Vidal ist am Ende seines Lebens millionenschwer. Howard stirbt früher als er, das trifft ihn hart. Er verbringt die letzten 10 Jahre seines Lebens, nachdem er Capote und Williams um fast 25 Jahre überlebt hat. Sehr verbittert eigentlich in Los Angeles, ist aber immer noch ein kluger Geist und schreibt in den letzten 5 Jahren seines Lebens unfassbare Essays über die amerikanische Politik. Also er wendet sich gegen den Irakkrieg, gegen den Einmarsch in Afghanistan, ist immer auf der linken Seite. Mhm. Das linke Publikum verkennt ihn deswegen so ein bisschen, weil eigentlich ist er ein großer Geist, der immer glaubt, auf der Seite der richtigen, ob er links oder rechts ist, das definiert er nie.
Das ist, glaube ich, auch nicht wichtig für ihn.
Sondern das ist nicht wichtig für ihn. Er macht am Ende seines Lebens so ein paar Sachen, die ich komplett Banane finde. Unter anderem spricht er sich dagegen aus, dass Scientology in Deutschland nicht als Kirche anerkannt wird. Nachdem er vielen Leuten versprochen hat, unter anderem seinem Neffen, der ein guter Hollywood-Regisseur ist, dass sie bestimmte Teile seines Vermögens kriegen, stellt sich dann beim Verlesen seines Testaments raus, dass er all sein Geld Harvard vermacht hat. der großen intellektuellen Instanz des Landes. Das Testament wird von seiner Schwester und diesem Neffen auch sofort angefochten, ohne Erfolg. Es ist alles belegt, das soll alles so sein, aber es ist ein letztes Mal, ich stecke euch jetzt richtig tief den Stinkefinger in den Arsch.
Es war ein Einzelgänger, ne?
Das, was er vor seinem Tod auch macht, ist eine späte Hollywood-Karriere, also der ist in ein paar wirklich guten Filmen drin, unter anderem als Schauspieler, unter anderem Igby Goes Down, und er spielt den Schulleiter in Gattaca, der einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme ist.
Ist das Uma Thurman, Ethan Hawke?
Genau, Uma Thurman, Ethan Hawke, sorgt dafür, dass er immer im Gespräch bleibt lässt sich von Instituten zu Konferenzen mit Gorbatschow einladen, ist halt ein großer politischer Denker.
Der fehlt heute. Also muss ich wirklich sagen, als ich die Doku geschaut habe, habe ich wirklich gedacht, Mann, wäre das toll, wenn du heute noch hier wärst. Also die so eine Stimme zu hören
auf
heute.
Auf dem Niveau zu argumentieren, mit dem Wissen,
mit dem historischen
Wissen.
Gerade mit dem, was in Amerika los ist und wo auch die Demokraten hingekommen sind.
Naja, ich habe Vidal mit Anfang 20 entdeckt in Amerika, lese den seitdem, also seit 30 Jahren, und denke die ganze Zeit seit Trump, Gott sei Dank bist du tot. Du hättest Schlaganfälle sondergleichen bekommen von deinem Fernseher.
Andererseits fehlt uns jetzt so eine Stimme natürlich.
Genau,
gerade,
und
ne?
diese Art von politischer Betrachtungsweise gibt es aber so weder im amerikanischen noch in den deutschen Medien. Das gibt es nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Weil aber auch das Publikum daraufhin geschult worden ist, die Geduld, die man beim und das Mitdenken, das man beim Lesen dieser Texte haben müsste, ist ja Leuten nach und nach aberzogen worden. Ja. Also das ist ja schwierig. Anyway, Herr Vidal ist eine lange, 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 fast 70 Jahre andauernde Karriere, aus der man viel Schlaues erfahren kann, der ist der leider, wie ich finde, im Moment unbekannteste von den dreien, ist aber das Werk, von dem ich sagen würde, dass es sich definitiv lohnt, das wieder zu entdecken.
Ja, das ist das Schlaueste.
Viel davon ist in Deutschland leider nur noch antiquarisch erhältlich. Also es ist, wird
aber grad, die Biografie, damit, erster Teil, wie heißt sie noch?
Palimpsest und Point-to-Point Navigation.
Palimpsest ist ein schrecklicher Titel, aber das Buch ist sensationell. Es ist richtig aufregend
toll. Ja, und es ist aufregend toll, weil er natürlich auch was macht, was Leute in ihren Memoiren normalerweise nicht machen. Es wird auch geklatscht, dass sich die Balken biegen. Also da wird jede, so was sie über die Unterwäsche von Jacqueline so Onassis mal wissen wollten, steht in diesem Buch. Ja.
Ich liebe das Buch.
Und ja,
wie ist er denn gestorben?
Gestorben ist er 2012. Ich habe ihn vorher zweimal getroffen. Nämlich einmal beim Literaturfestival in Berlin, da durfte ich ihn interviewen. Da hat er mir, ich war sehr klein, ich war 24,
also fickbar für ihn.
Wahrscheinlich fickbar für ihn. Ich war mit 24 auch, glaube ich, noch sehr fickbar. Er hat mir den nettesten Satz gesagt, aber auch das Unverschämteste, was mir je einer meiner Interviewpartner gesagt hat. Er hat nämlich, ich hatte so ein bisschen Schiss, weil er war Govidal und ich war ich, also ein Niemand. Er hat dann gesagt, don't be afraid to be boring, dear. If you are, I'm just gonna enjoy you visually.
Also, ach toll. Besser als Evelyn Königke, die zu mir sagte, was, so ein Schicken die zu mir, seit wann kriege ich da Praktikanten?
Nein, aber das Interview hat ihm dann gefallen und er war dann auch zufrieden damit. Und 3 Jahre später habe ich ihn dann nochmal interviewt, das war auch sehr nett.
Hat er sich erinnert, Paul?
Nee, er hat sich überhaupt nicht erinnert.
Mensch.
Der war da, also der war auch in den letzten.
Das war eine arrogante, böse alte Tonte.
Der hat in den letzten.
Tote Tonte.
Der hat in den letzten 5 Jahren seines Lebens auch. So schön. Ich will jetzt gerne Rimsky-Korsakow, aber so heißt es nicht. Etwas mit seinem übermäßigen Alkoholkonsum zusammenhängenden Erkrankung gehabt, die ihn dann mental sehr beeinträchtigt hat. An dieser Stelle aus vollem Herzen, weil er einer meiner Hausheiligen ist, wiederentdecken Sie Gore Vidal, es lohnt sich.
Ja.
Auf allen möglichen Arten, also irgendwie, wenn Sie eine böse Tunte sind und gerne mal was komplett kriminell Merkwürdiges lesen wollen, lesen Sie Myra Breckinridge. wenn Sie was über amerikanische Geschichte lernen wollen, lesen Sie die 7 Empire-Romane. Wer mal was wirklich unfassbar Schlaues lesen will, darf sich gerne The United States of America kaufen. Da sind alle oder seine wichtigsten Essays drin versammelt. Und ansonsten
die religiösen
man
Sachen
kann sich den Menschen auch einfach nähern über seine TV-Auftritte. Also genau. wenn man ein aus der jetzigen Zeit geprägtes Aufmerksamkeitsdefizit hat, dann ist es, man kriegt da schon ein sehr gutes Bild davon,
YouTube.
Was für ein wahnsinnig eloquenter, analytischer, kluger Mensch das war.
Ja.
Wie toll und was ein Verlust.
Ja.
Genau, und wer mal was Leckeres sehen will, googelt Jan Gore Vidal.
Oh, ja. Aber ehrlich, also mit Tennessee Williams hätte ich sofort auch Sex gehabt und mit Gore Vidal auch.
Mit Gore Vidal ja, aber mit
Truman wäre überhaupt nicht meine Schiene gewesen. Gar nicht. Nee. Auch nicht als junger, Junge, aber.
Nee. Ja, ich denke die ganze Zeit, bei Truman denke ich die ganze Zeit, wenn man das anfasst, quiekt es bestimmt.
Ja, es hat gequiekt und zwar laut.
Aber so froschig.
Das war ja Teil des Erfolgs. Nee.
Tennessee Williams bestimmt, also ich mein Gott.
Oh,
ne,
doch. Wenn so ein Sugar Daddy.
Wenn ich ihn sprechen höre jetzt in Aufzeichnungen, in Videoaufzeichnungen, dann ist er ja schon älter und sortiert und so für die Fernsehkamera. Ich kenne aber allerdings, ich habe damals als ich die Semesterarbeit über Tennessee Williams geschrieben habe, das war eine Zeit, da gab es das Internet noch nicht so richtig, also ne, ich hatte keinen Zugang zum Internet, als ich die Arbeit geschrieben habe, sagen wir es so. Und habe aber einen Artikel gefunden aus, ich glaube, dem New Yorker oder so. Und ich, ne, wir reden jetzt hier von 95, 96, da habe ich das Ding geschrieben, aus dem New Yorker. Und dass Williams und, ich glaube, Capote in einer Probe oder der Erstaufführung saßen von irgendeinem Tennessee Williams Stück in New York und irgendwas ist nicht richtig glatt gegangen und es war so eine peinliche Stille im Saal und dann gab es ein hysterisches, lautes, a braying laughter, also ein wieherndes Lachen, super effeminate und tuckig von Tennessee Williams selber, von dem Autor selber, was den ganzen Saal durchschallt hat und alle waren total schockiert, wer das denn war und drehen sich um und dann sitzt sie oben, total besoffen, steht auf und wartet raus mit Truman Capote aus der laufenden Vorstellung und das ist die Vorstellung, die ich immer noch von ihm im Kopf habe, wo ich mir denke, okay, ja, das war sie auf jeden Fall auch. Ja. Und gerade wenn die zusammen waren, das ist immer bei mir auch so, wenn wir zusammen sind, dann
ganz schlimm.
Das
ganz
ergänzt schlimm. Sich dann und befeuert sich gegenseitig und wird schlimm.
Aber ich fand, er hatte ein hübsches Gesicht.
Ja. Trotz die, also, die war nicht hässlich. Nee, die war nicht hässlich. Die konnte sich gut anziehen, finde ich. Die konnte sich gut verpacken.
Ja.
Also,
und man hat gelernt, welchen Cocktail trinkst du um welche Uhrzeit und so. Sowas fehlt mir, so ein bisschen so eine schwule Lebenserzählung.
Ja, und
ein
Geschichtenerzähler.
Um diese kleine Erzählung über Gore Vidal mit einem romantischen Bemerkung abzuschließen. Er ist auf einem Friedhof in Washington zusammen mit Howard Austin in einem Grab begraben. Ich war da auch mal, es ist da wirklich sehr schön. Ungefähr 70 Meter Luftlinie von seinem Grab ist das Grab der großen Liebe seines Lebens, nämlich von Jimmy Trimmel. Und das war ihm auch wichtig, dass er da begraben wird.
Und das führt doch direkt zu der Asche von Truman Capote.
Um Gottes Willen, das ist eine furchtbare Geschichte.
Der sich nämlich die letzten Lebenstage fand er Unterschlupf bei der Frau von Johnny Carson, dem großen Talkshow-Host der 70er, 80er. Die hat noch zu ihm gehalten und da ist er im Bett verreckt in der Gästewohnung und dann hat die ihn verbrannt und hat die Hälfte der Asche,
also sie hat ihn verbrennen lassen.
Sie hat ihn nicht verbrannt, sie hat ihn verbrennen lassen. Und dann hat sie auf jeden Fall die Hälfte der Asche irgendwie bei sich auf dem Kaminsims gehabt und hat dazu die Hälfte der Asche ihres gerade verstorbenen Hundes gemischt, damit man nicht merkt, dass sie hat die Asche gehälftet. Sie hat die Hälfte von Truman genommen für irgendwas. Das wurde später, glaube
ich, für seinen Lebenspartner.
Ja, den hat sie dann abgegeben und die andere Hälfte wurde teuer versteigert irgendwann.
Mit dem Hund zusammen.
Ja,
naja, damit man nachdem das nicht sie merkt. Tot war.
Damit man das nicht merkt, hat sie also die Hundeasche mit der Truman-Asche vermengt und das wurde zur Versteigerung freigegeben. Irgendein unbekannter Fan hat also die Asche von Truman Capote
und Wauzi
Halbhund auf seinem Kaminsitz zu stehen, wie man in Berlin sagt. Ja, das ist sehr schön.
Only in America.
Ja, wirklich. Ja. Only in America. Und wo ist das Grab von, wissen wir was, von Tennessee Williams? Unter irgendeinem behangenen Baum also in den Südstaaten?
Ja, auf jeden Fall. Hinter so eine Trauerweide oben drüber, ein Magnolienbaum nebenan, and the honeysuckle, on the, auf jeden
und
Fall.
Und der Grabspruch ist, I always depended on the kindness of strangers.
Ich bin sehr froh, dass wir diese Folge gemacht haben. Ich glaube, es ist tatsächlich unsere längste Folge, die wir je gemacht haben.
Wir sind noch lange nicht fertig.
Aber ich bin sehr glücklich, dass wir es gemacht haben, weil die mussten erzählt werden. Wenn ihr
und
bis
wer
jetzt,
schafft es?
Ja?
Wer schafft es, Gore Vidal und Heidi Kabel in einem Satz zu sagen?
Du natürlich.
Ja. Du Gute. Ist doch auch, das gibt's nur bei uns.
Ja.
So.
Das gibt's nur
so, bei uns. So, ich glaube, dass diese.
Jetzt hast du noch Helga Feddersen. Also, ich meine, man muss ja einfach nur die Frage stellen: Wer schafft es, Helga Feddersen und Donald Trump in einem Satz zu erwähnen? Habe ich gerade getan. Ich. Ich will noch eine Sache sagen. Und zwar, falls ihr die Gelegenheit beim Shop vergreifen wollt, mich mal live zu erleben. Mein großes Idol Sascha Velour kommt auf Deutschland-Tour.
Oh ja.
Und ist am 26.03. im Tempodrom hier in Berlin. Und da kann man Tickets kaufen. Und ich bin Supporting Act und singe live eine Seeräuber-Jenny. Das wird ganz toll. Mit Pianobegleitung von einem sehr knuffigen kleinen Giovanni, den du ja auch kennst, Paul, der bei uns im anderen Podcast zu Gast war.
Wir erwarten natürlich umsonst Gästekarten.
Auf gar keinen Fall.
So.
Und
wer für Barbie nicht kommen will, sollte definitiv für Sascha kommen oder für Giovanni kommen, sage ich an dieser Stelle.
Ich muss tatsächlich sagen, Sascha Velour, ich bin ja wirklich großes Fangirl seit 100.000 Jahren. Ich rede oft in Superlativen, aber Sascha Velour ist wirklich das smarteste Drag, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Niemand sonst macht das, was Sascha Velour macht. Und es ist so ein Erlebnis. Also allein, ignoriert mich, allein wegen Sascha muss man da hinkommen, weil sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ihr werdet lernen, ihr werdet lachen, ihr werdet weinen. Ihr werdet da rausgehen und werdet inspiriert sein und beflügelt. Und das ist wunderbar.
Und der ist nur in Berlin in Deutschland? Oder? Nee,
die ist, okay. Die ist auf großer Tour. Also die ist einen Tag vorher ist sie in Hamburg, da ist Yvonne Nightstand zu Gast. Den Tag danach ist sie in, ich glaube, in Basel, da ist Tessa Testicle zu Gast. Also, ne, die hat so ihre ganze ja. Crew, aber Peppermint war auch schon zu Gast. Also egal, wo
support
sie ist.
Support your local sisters.
Ja. Hat immer einen local Star da zu Gast und in Berlin bin es eben ich.
Super.
Drag local.
She called me a goddess.
Oh.
Sie hat ein extra Video aufgenommen, wo sie mich a goddess nennt. It's very sweet. Ja, genau. Wenn ihr Bock habt, ich packe den Link zu den Tickets in die Shownotes. Ansonsten wisst ihr, wie das Ganze läuft. Ihr könnt unseren Merch kaufen.
Also Barbie seht ihr auf der ganz großen Bühne mit Publikum und mich auf dem Drag-Flohmarkt in der AHA.
Genau.
Ist das der Unterschied?
Well, that's part of it.
Mich sieht man vielleicht irgendwann in der Straße.
Du bist nicht mit Gabi Tupper in der AHA. Ich bin mit Sascha Velour im Tempodrom.
Das ist schon, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Du hast ja jetzt 2-3 Wochen bis zur nächsten Folge.
Ja, ja. Heute ist das.
Ja, oh und bis dahin, ihr wisst, wie das läuft. Ihr könnt unseren Merch kaufen. Ich packe den Link dazu auch ganz oben in die Shownotes. Es gibt sehr schöne Taschen, die momentan sehr gut laufen. Tragebeutelchen, die man kaufen kann, wo unser Logo drauf ist. Und ansonsten könnt ihr uns gerne 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen bei den gängigen Podcast-Portalen. Penisbilder schicken für Tatjana, wenn ihr volljährig seid. Alles andere lassen wir hier nicht gelten, natürlich, ist ja klar. Und oder Anregungen, Kritik, auch das alles könnt ihr tun an tooldtodayoung podcast@gmail.com. Das Wort Tour ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und empfehlt uns weiter, postet unsere Folgen, bleibt uns gewogen. Wir haben euch sehr lieb und wir sind sehr dankbar.
Bis bald.
Auf Wiedergehört.
Tschüss.